Click and Rush Episode 34. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky und auch überall sonst.
Warum 34? Jetzt muss ich nachdenken. Haben wir nicht 38 Spieltage und jedes Mal einen? Egal.
Ich hoffe, dir ist aufgefallen, dass wir immer die Episoden callen und nicht die Spieltage.
Achso, ja, aber ich dachte, wir hätten mehr Episoden in der Saison. Egal. Geht schon gut los. Also, mein Name ist @JorimHebel und ich bin auch auf allen Plattformen unterwegs, auf denen Uli unterwegs ist. Nur halt viel beliebter und so, ist ja klar.
Bevor wir mit dem Final Day der Premier League loslegen, heute vergesse ich es nicht und heute bringe ich es auch von Beginn an. Gesponsert wird dieser Podcast wie die ganze Rückrunde, ist das so? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall von manscaped.com. Das ist schön, dass dem so ist. Ihr seid bis dato zufrieden und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was Manscaped ist zum Ende der Saison, sei es nochmal gesagt, vielleicht habt ihr irgendwelche Wetten am Laufen, die besagen, dass wenn euer Team da oder da finished, also zum Beispiel Chelsea in die Champions League geht, dann kommt der Bart ab, bis dahin habt ihr das nicht gemacht, dann könntet ihr das Ganze tun. Da gibt's auch ein paar Dinge, die ich euch an die Hand geben kann. Der Beard Hatcher zum Beispiel, das ist das Gerät meiner Wahl. Das ist ein Trimmer, also kein ganz klassischer Rasierer, weil ich nie ganz blank ziehe, aber da könnt ihr das Ganze dann kurz und klein häckseln. Es gibt aber auch sowas wie ganz normal der Chairman Pro, das ist so, glaube ich, das Ultra-Gerät mit einer super Sache, dass ihr das Ganze nah an die Haut, ohne aber, dass da irgendwelche komischen Unreinheiten entstehen und vor allen Dingen keine Schnitte, ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger. Ihr könnt das Ganze aber auch in der kleineren Variante machen. Der Handyman zum Beispiel, der könnte mit euch auf Reisen gehen als Beispiel. Oder aber ihr sucht euch das Ganze dann direkt schon im Paket. Auch das gibt es von Manscaped. Es steht euch ganz viel offen in Sachen Haare loswerden. Und ihr könnt euch gerne auf manscaped.com mal umschauen. Nutzt den Code Klick, dann kriegt ihr nämlich 15%. Ihr habt sowieso mit dabei 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Und, das haben wir immer wieder gesagt, das ist wahrscheinlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Wenn ihr die Produkte kauft und behaltet, dann kommt auch wieder was an uns zurück. Und das ist dann eine kleine Aufmerksamkeit uns gegenüber und der Arbeit, die wir in der Saison geleistet haben und noch leisten werden.
Ja, also ich finde deine Ansprache sehr kreativ. Das mit dem Bart abschneiden war kein dummer Gedanke. Du wirst immer besser.
Ja, irgendwann muss es ja auch passieren. Merkt ihr ja auch, ich finde das immer noch ein bisschen komisch, das zu sagen, aber das Gute ist ja daran, wir verkaufen euch in dem Fall ja jetzt keinen Schwachsinn. Also wir verkaufen euch gar nichts. Wenn ihr es nicht haben wollt oder wenn ihr uns nicht glaubt, dann kauft es halt nicht. Aber es ist tatsächlich ein Produkt, das bei mir im Schrank steht und sehr oft zum Einsatz kommt und ich bin, seitdem ich das habe, sehr dankbar, weil ich vorher mich mit irgendwelchen Billigzeugs hab rumschlagen müssen und ja, das verkraftet man halt so, wenn es da ist, aber es macht schon vieles leichter, vieles einfacher und es macht es mir dann auch leichter, tatsächlich auch die Dinge und Produkte, das sind jetzt auch die genannten, die ich zu Hause habe und auch wirklich mehr oder weniger täglich benutze, dann euch an die Hand zu geben.
Also ihr merkt, aber wenn Uli das täglich benutzt, dann hat er starken Haarwuchs. Wir wollen nicht weiter fragen, wo.
Gut, dann machen wir den Podcast zu für heute, würde ich sagen.
Lieber nicht.
Wir müssen selbstverständlich reden über den letzten Spieltag und dann aber auch letztlich über die Saison. Ganz häufig machen wir es ja so, dass wir dann zu jedem Verein nochmal einen Satz abgeben, aber logischerweise stand jetzt, und das ist das Wichtigste für heute, über allem der Kampf um die Champions League Plätze, einen Kampf, den es so noch nie gegeben hat. Bis dato waren immer maximal 3 Plätze offen in der Premier League am letzten Spieltag. Diesmal waren die Plätze theoretisch zumindest 2, aber wahrscheinlich in der Praxis eher 3 bis 7 noch auf dem Tableau. Und theoretisch hätte es auch furchtbar dramatisch werden können. So ganz so dramatisch war es nicht, auch wenn es so um die 70. Minute mal sowas gab wie, okay, es sieht aus, als könnte sich die Tabelle noch einmal voll durchschieben. Es gab einen Skandal, logisch, mit Schiedsrichterbeteiligung, sonst wäre es langweilig. Das heißt, das sind die Dinge, die wir in allererster Linie jetzt mal noch aufspalten müssen. Und vielleicht, bevor wir das machen, müssen wir einem Team gratulieren, das nächstes Jahr Champions League spielen wird und den 17. gemacht hat in der Premier League-Saison. Wahnsinn. Also echt Wahnsinn. Franz Beckenbauer hat früher mal zum UEFA-Pokal Vorläufer der Europa League gesagt, Cup der Verlierer. Ich glaube, das hat selten so gut getroffen wie in der Saison. war ein mitunter bodenloses Fußballspiel. Es hat großen Spaß gemacht. Und am Ende hat Tottenham die Europa League gewonnen und spielt nächstes Jahr Champions League. Was sind deine Gedanken dazu? Also das Spiel, glaube ich, müssen wir wahrscheinlich hoffentlich noch nicht nochmal wieder kauen. Das war gut so für das, was es war.
Nein, es war, also das Spiel müssen wir jetzt nicht, aber ich glaube, es geht ja, für mich geht es da um beide, um zwei Mannschaften, Manchester United und Tottenham. Tottenham hat im Endeffekt eine bodenlose Saison gespielt. Also wirklich eine bodenlose Saison gespielt. Aber, und das ist meine Meinung, es ist eine bodenlose Saison. Ja, die Entwicklung ansonsten war eigentlich okay. Auch vor der Saison haben wir alle gesagt, dass sie die richtigen Transfers gemacht haben und so weiter und so fort. Sie haben sich auf den richtigen Positionen entwickelt. Ich finde auch, dass sie eigentlich einen okayen Kader haben. Das darf dabei nicht rauskommen. Deswegen sehe ich noch nicht so schwarz. Ehrlich gesagt, weil es war halt viele Verletzungen, viel Negativität und so weiter und so fort. Und dann sind sie halt der 17. gelandet und haben ja dann immer noch trotzdem die Champions League rausgeholt. Deswegen Hut ab, das so dann so noch rumzubiegen. Trotzdem sieht es halt so aus, würde man sich mit anderen Trainern beschäftigen. Und bei Manchester United ist es so, da sehe ich halt eher die Langzeitschäden. Also ich ja, okay, die sind jetzt 4 Punkte drüber, über Tottenham. Aber das ist für mich persönlich das weit besorgniserregendere Setup.
Ja, ist so. Also ich meine, müssen wir jetzt auch nicht nochmal wieder hundertprozentig tausendmal wiedercoinen. Das ist völlig logisch, dass das Team, das gewonnen hätte, in dem Fall halbwegs was retten können, einfach nur mit Blick auf die neue Saison. In dem Fall ist es so, dass für Tottenham eine ewig andauernde Durststrecke endet. Ange Postecoglou hat den Mic Drop der Europapokalgeschichte wahrscheinlich hingelegt, weil im allerletzten Spiel das noch Relevanz hatte. Da gab ja jetzt dann noch am Wochenende eins, aber geschenkt. Gab's dann tatsächlich halt die Einlösung des etwas leichtsinnig gemachten Versprechens, dass er in seiner zweiten Saison in der Regel Silber gewinnt, hat er getan. War eine Abwehrschlacht, war auch so, dass United am Ende nichts mehr dagegen zu setzen hatte. Ich glaube, über die Saison der beiden ist vieles gesagt worden, werden wir sicherlich heute auch noch den einen oder anderen Satz verlieren. Die meisten Teams haben wir jetzt im Verlaufe der Podcast-Staffel mehrfach eingeordnet und auch zum Schluss nochmal mehrfach eingeordnet. Nichtsdestotrotz, an so einem Saisonende ist es wahrscheinlich nochmal sinnvoll, auch mit Blick auf das, was wir gecallt haben vor der Saison.
Sollen wir zu United jetzt gleich einen Satz sagen oder später dann?
Ja, wir können es vielleicht auch von unten einfach hergehen. Ich glaube, zu Southampton, Ipswich, ja, Leicester haben wir vieles gesagt.
Es gibt also bloß quasi noch die, also Roman Amorim hat sich gestern ja nochmal an das Publikum gewandt, wie das ja immer gemacht worden ist in den letzten Jahren, als Tradition von Sir Alex Ferguson quasi dann übernommen im Endeffekt. Hat sich entschuldigt für die Saison. Ich habe das nochmal rausgeschrieben, weil es halt schon wichtig ist. Also ich meine, es wurden verabschiedet Johnny Evans, Christian Eriksen und Victor Lindelöf. Die werden den Verein auf jeden Fall verlassen. Andere werden folgen. Garnacho war nicht im Kader. Da heißt es, ihm wurde mitgeteilt, dass er gehen soll und darf, weil, das habt ihr mitbekommen, nach dem Europa-League-Finale er sich hingestellt hat und gesagt hat, ich habe das Team die ganze Zeit getragen, ich paraphrasiere, und darf jetzt im Finale nicht spielen. Daraufhin dann auch ein Post mit einem Manchester United-Trikot, einem Smiley und Last Match, und er war gar nicht im Kader. Das wurde schon von seiner Freundin, das wurde gewertet als, das war's für ihn. Also er wird gehen, Onana auch nicht im Kader, und auch der hat mitgeteilt bekommen, dass er gehen kann, beziehungsweise darf. Da soll ein Team aus Saudi-Arabien dran sein. Also das ist jetzt mal so die Geschichte rundherum, das ist eine Menge passiert. Amorim soll dem Team wohl gesagt haben, dass er bleiben darf, dass er weiterhin übernehmen wird. Aber für mich sind schon noch zwei Dinge, finde ich, wichtig. Erstmals, die Times hat rausgerechnet, was United an Geld verloren geht. 85 Millionen Euro, weil Champions League verpasst, also nur die Einnahmen. Und 95 weitere, weil weniger Platzierungsgeld Premier League, Strafzahlungen Ausrüster, Saisonziel verpasst und weniger Heimspiele. Das ist natürlich schon Wahnsinn, ehrlich gesagt, wenn man sich das mal überlegt, dass da fast 200 Millionen Euro einfach mal in der Kasse fehlen. Und wie holen sie das auf? Es gibt jetzt keinen Urlaub, sondern die sind jetzt gerade in Kuala Lumpur angekommen und spielen dort ein Testspiel. Und danach geht's weiter nach Hongkong. Das bringt irgendwie um die 10 Millionen Euro ein, weil sie natürlich einfach die Kasse auch wieder füllen müssen und einfach jetzt irgendwelche Sponsorentermine machen. Kompletter Irrsinn nach so einer langen Saison. Aber so ist das Business. Und jetzt muss United halt versuchen, es gehen viele Spieler, es werden noch ein paar verkauft werden. Mateusz Cunha ist ja so gut wie sicher, was man jetzt auch gerade liest. Also da wird eine Menge passieren bei Manchester United und hoffentlich in die richtige Richtung. Ich habe da aber so meine Vorbehalte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Also to be continued, da können wir uns ziemlich sicher sein. Ich weiß nicht ganz genau, wo die da hinwollen, aber so wie es aussieht, geht es ja erstmal weiter. Vielleicht müssen wir es nur der Vollständigkeit halber haben. Es wird da sicherlich heute ein paar Leute geben, die die Saisonbilanz hören, die jetzt nicht immer dabei gewesen sind. Southampton ist original mit 12 Punkten abgestiegen. Haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich die größte Shitshow der jüngeren Jahre gewesen. Mit Russell Martin in die Saison gegangen. Viel zu lange an ihm festgehalten. Juric war wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Jetzt am Ende haben sie zumindest den absoluten Minusrekord vermieden. Haben jetzt mit Will Still einen neuen Trainer. Ja, da bin ich auch gespannt. Das gibt mir alles sehr starke Vibes von: Wir wissen immer alles besser und wir gehen den nächsten kreativen Weg, anstatt es mal ordentlich zu machen. Anyway, Ipswich Town hat am Ende erstaunlich abgeschlagen, aber den Trainer gehalten mit nur 4 Siegen, 22 Punkten. Die werden ein bisschen Geld machen, haben mit Liam Delap einen der Transfers der Saison wahrscheinlich zwar geschossen, werden dadurch ein bisschen Geld verdienen. Und Leicester City, das haben wir auch mehrfach besprochen, die sind selber schuld. Auf der einen Seite, da haben wir Jamie Vardy ja gehen sehen, mit dann 200 Toren in 500 Einsätzen, der wird den Verein verlassen. So wie es aussieht, wird auch Ruud van Nistelrooy den Verein verlassen. Die holen wahrscheinlich Russell Martin. Die haben nach der Verletzung spätestens Vertabus, glaube ich, war es vorbei bei denen. Das war uns allen klar. Allerspätestens, nachdem sie nichts nachgelegt haben im Winter. Keine Ahnung, warum Ruud van Nistelrooy da hingegangen ist. War aus meiner Sicht absoluter Wahnsinn. Ja. Und dann sind wir schon, also das sind die Absteiger, über Tottenham haben wir ganz kurz schon gesprochen. Ich weigere mich jetzt zu sagen, dass das die Saison rettet, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass man das so bezeichnen kann und darf. Das war insgesamt natürlich nix in der Liga, sind wir mal ehrlich. Und ich glaube, da wird es auch keinen geben, der anderes sieht. Ich bin sehr gespannt, wie die weitermachen. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass sie an Thomas Frank dran sind. Als neuen Trainer bin auch gespannt, was dann auf der Personalseite passiert, Tatsache. Aber anyway. Dann Manchester United haben wir. Dazwischen sind noch die Wolverhampton Wanderers. Vielleicht auch zu denen. Zwei Worte. Hat ja katastrophal begonnen. Ich glaube, die haben wann haben die das erste Mal gewonnen? Ich glaube, am 12. Spieltag oder so, ne? Haben die das erste Mal gewonnen. Meine ich, haben dann ja Gary O'Neill entlassen und mit Vitor Pereira jemanden geholt, der es dann relativ schnell stabilisiert hat, das Ganze, was mich total erstaunt hat.
Ja, bei dem ist das, glaube ich, der erste Punkt, bei dem wir uns entschuldigen müssen, weil wir ja wirklich gelacht haben. Also zumindest ich habe es auf jeden Fall, weil ich halt noch gehört habe, wie der so in München gearbeitet hat. Aber ich glaube, das kann ich jetzt komplett zurücknehmen, weil der war nominiert zum Trainer des Jahres, weil dieser Overhaul wirklich herausragend war. Also muss man einfach wirklich sagen, die waren abgeschlagen und dass die wirklich, die haben dann plötzlich ja nicht, also wenn du jetzt nur diese Phase von ihm siehst, waren die ja nicht nur Durchschnitt, sondern die waren echt gut. Und das ist echt Wahnsinn, muss man echt ihnen lassen. Da werden es wieder ein paar Spieler gehen. Er selber hat eigentlich darauf gepocht, dass Spieler bleiben, weil er ja gesagt hat, wir müssen jetzt drauf aufbauen, wir können jetzt nicht schon wieder neu anfangen. Das wird aber der Fall sein. Dieser Verein ist auf Verkäufe angewiesen und nicht mehr attraktiv genug, um Spieler zu halten. Deswegen, das wird für die nächste Saison wieder haarig werden. Aber so weit, für diese Leistung, die er da hingelegt hat, das ist für mich wirklich etwas, ich glaube, da werden, selbst wenn er jetzt irgendwann mal gehen sollte, wieder so, das würde ihm ein paar Karrierejahre noch bescheren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das denke ich auch. Hat nicht großartig viel verändert, aber hat sie insgesamt deutlich stabilisiert. In der Defensive ist Mittelfeld einigermaßen beschützt. Die Gegentorflut, vor allen Dingen nach Standards, in den Griff bekommen. Das war ein großes Thema bei ihm. Es hat dann so ausgesehen am Ende, dass man mit Gomez und André ein Mittelfeld hat, mit dem man, glaube ich, planen kann. In der Hoffnung aus seiner Sicht jetzt, dass da nicht ihm noch was weggekauft wird. Strand Larsen. Super Verpflichtung, glaube ich, die dann auch am Ende so aussieht. Irgendwie mehr vom Gleichen bei Wolverhampton. Die machen immer einen Schritt erstmal nach hinten, dann nach vorne. Und ja, gut, ist halt so. Manchester United 15. West Ham United, da haben wir auch ganz viel in der Saison, mehr als uns, glaube ich, allen lieb war, gesprochen, sind am Ende 14. geworden. Sieht natürlich soweit komfortabel aus. Ich glaube, mit diesem Block von der 14 schließen wir eigentlich ab. eine Riege an Mannschaften, die einfach nur Glück hatte, dass die drei, die dann am Ende unter dem Strich stehen, so bodenlos waren, dass niemand von denen mehr unten reingerutscht ist. Ansonsten hätte sich nämlich eine Dynamik ergeben können. Auch mit Graham Potter, muss man ehrlich sagen, hat sich bei West Ham so gut wie gar nichts getan. Die haben wahrscheinlich einige der individuellen Enttäuschungen der Saison bei sich. Paqueta vor allen Dingen. Für Niklas Füllkrug war es eine schwierige Saison. Ich finde, dass er das dann eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat, wenn er drauf war. Die werden einfach hoffen, dass sie das so schnell wie möglich vergessen können, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, da war ich, das war wirklich die Trainerübernahme, von der ich am meisten enttäuscht war, weil ich dachte, es gäbe einen Effekt und es gab gar keinen. Das glaube ich ist wirklich, also der Bogen wäre der gleiche gewesen, wären sie einfach geblieben, weil die hatten ja immer Ups und Downs. Bin ich wirklich sehr enttäuscht davon, muss ich echt sagen, weil ich hatte Graham Potter mehr zugetraut, weil das Potenzial dieser Mannschaft ist weit höher als das, was die gespielt haben. Wir haben es ja gesagt, ich glaube einfach konservativer Besitzer in Anführungszeichen mit englischem Trainer passt halt einfach am Ende besser und deswegen wird da jetzt vielleicht zumindest mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren, aber also sportlich, Mama Mia. Da werden wirklich auch ein paar Spieler gehen, sieht man ja schon, Paqueta und so weiter und so fort, wenn überhaupt Karrierefortsetzung möglich ist und so solche Sachen. Also ich bin sehr gespannt wirklich, wie es da weitergeht, weil ich glaube, da liegt weit mehr im Argen, als wir alle denken.
Ja, das glaube ich auch. Die müssen sich ja eher auf einer anderen Position auch nochmal neu aufstellen. Da kann man sehr gespannt sein. Das glaube ich, also in diesem Jahr wird Manchester United die Enttäuschung der Saison sein. Das ist klar. Wir werden ja dann am Ende nochmal aufrufen für unsere Saison-Awards. Aber in einem normalen Jahr hätte West Ham, glaube ich, große Chancen gehabt, auch mit dabei zu sein. Die werden in der Aufzählung stattfinden, werden aber wahrscheinlich keinen Vote bekommen, weil halt United und Tottenham noch viel bodenloser waren. Auf 13, der FC Everton, der auch nochmal schön seines dazu getan hat, dass es am Ende nochmal für Newcastle richtig hart geworden ist, wie gecallt. Das war irgendwie auch klar, dass die so als unangenehmes Team sind. Die haben mitten in der Saison gewechselt von Sean Dyche, was ich zunächst als ziemlich falsch empfand, auf David Moyes, was sich dann am Ende als total richtig entpuppt hat, sind super schwierig zu schlagen gewesen, müssen jetzt oder dürfen, ganz wie ihr es haben wollt, ich finde es eher müssen, in ein neues Stadion ziehen, in ein neues Zeitalter mit neuen Besitzern. Das ist wahrscheinlich das Positivste von allen. Da sind ein paar grundsätzlich positive Dinge passiert, Spieler reingekommen, die gut sind. In Braithwaite haben sie jemanden, mit dem sie wahrscheinlich Geld verdienen können. Das heißt, insgesamt würde ich dann ist gleich dazu machen. Das war die, selbst in der Phase, als es nicht lief, wahrscheinlich stabilste Saison seit 7 Jahren, seit Ancelotti eigentlich.
Ja, also wirklich auch da bemerkenswert, weil die ja wirklich finanziell große Probleme haben, nicht viel machen konnten und das dann so hinzubekommen, also David Moyes, wirklich, es gibt einfach manche Dinge, die passen einfach oder manche Kombinationen, die passen und das ist so. Also der passt da einfach hin. Hut ab, muss man echt sagen, weil es war mir gestern schon, da kommen wir dann ist schon der erste kleine Wink auf den letzten Spieltag noch drin. Es war mir klar, dass Newcastle es nicht einfach haben würde. Ganz im Gegenteil, ich habe noch gesagt, das ist, weil ich ja Aston Villa hatte, das ist die einzige Chance, die Aston Villa hat, dass Everton gegen Newcastle spielt. Weil das wird nicht einfach.
Ja, genau. Es gibt ja immer den einen Stinker. Es gab drei Teams, die ihren Platz kannten. Der Meister, der Letzte und Everton. Und trotzdem ist ein Team, für das es um nichts geht, zeigt nochmal Charakter. Ich glaube, das ist schon, das war irgendwie klar, dass es gegen Newcastle passiert. Ich weiß nicht wieso, aber es war irgendwie klar. Ich dachte unentschieden, okay, aber für Newcastle ging es ja am Ende gut aus. Daher wird es ihnen relativ egal sein. Der 12. Crystal Palace, am Ende muss man sagen, auch da, nachdem die, also 11. Spieltag war es im Übrigen, der erste Sieg bei den Wolves, bei Crystal Palace war es, meine ich, der 9. Spieltag, die ersten 8 haben sie nicht gewonnen. Sie haben an Glasner festgehalten, Glasner hat an ihnen festgehalten, beides, am Ende sind sie problemlos ins Ziel gelaufen als 12., wie immer. Also sie werden eigentlich immer entweder 11. oder 12., haben aber einen neuen Punkterekord in der Premier League aufgestellt und vor allen Dingen den FA Cup geholt. Das heißt, ich glaube, alles in allem ist das absolute Maximum, was bei Crystal Palace geht.
Ja, hatten wir ja letzte Woche eigentlich schon, glaube ich. Also da können wir ja Haken dahinter machen, oder?
Ja, genau, glaube auch. Eberechi Eze hat, glaube ich, nochmal was Besonderes verdient. Das ist so ein Fringe-Kandidat, glaube ich, auch für Spieler des Jahres. Munoz hätte ich vielleicht sogar auch in der Elf des Jahres. Da können wir uns dann auch nochmal drüber unterhalten, wie wir da sehen. Aber paar sehr positive persönliche Dinge, die da passiert sind. Fulham macht am Ende nur, in Anführungszeichen, nur Platz 11. Wir haben ja mit Bernd Leno in dieser Saison gesprochen und da ist schon rauszuhören gewesen, dass die Ambitionen haben, Richtung Europa zu gehen. Es schien irgendwie möglich eine Zeit lang. Es ist aber so, dass sie einfach am Ende insgesamt so unkonstant waren. Sie haben viele Gegner geärgert, waren bodenlos bei Standards, haben aber ein paar der mit besten Einzelleistungen gebracht und deswegen würde ich da auch so ein Mini-Plus hinmachen. Bin nur nicht sicher, was das bedeutet, weil Marco Silva, da gibt es viele, die sich für den interessieren. Ich habe keine Ahnung, ob das alles so weitergeht bei denen.
Ja, unter anderem auch Tottenham, habe ich auch vorher gerade wieder gelesen. Also auch da soll er in der Konversation sein. Also ich bin auch sehr gespannt, auch Saudi-Arabien, da soll er aber angeblich schon abgesagt haben, dann gibt es wieder welche, er hat zugesagt, also es gibt da eine Menge, auf jeden Fall, ich bin im Endeffekt jetzt so, wie sie stehen, auf Rang 11 sogar ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich finde, dass sie über die Saison hinweg eigentlich vor Brentford vielleicht sogar hätten stehen können, weil sie wirklich sehr, sehr griffig waren und wirklich sehr eklig zu spielen waren die ganze Zeit über und eigentlich sehr, sehr seriös gespielt haben das ganze Jahr über. Hat Brentford auch, aber ich finde, da waren ein bisschen mehr Höhen und mehr Tiefen drin, nur leicht, aber wenn die beiden den Platz getauscht hätten oder tauschen würden, hätte ich kein Problem, aber es ist, wie es ist. Ich gönn's Thomas Frank auf jeden Fall, sogar ehrlich gesagt sogar noch mehr, weil ich den einfach mag. Ich mag Marco Silva auch, war ja schon bei uns zu Gast, aber Thomas Frank war wirklich sehr, sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen, beide sind's, aber Thomas Frank, für den habe ich irgendwie einen Sweet Spot in meinem Herzen. Deswegen, ich bin mit Fulham insgesamt, wäre, finde ich, Rang 10 oder Rang 9 vielleicht sogar, irgendwie für die Saisonleistung, die sie hingelegt haben, ein wenig mehr, ja, zutreffend, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, die nächsten eigentlich vier Mannschaften, die zwischen 11 und 8 stehen, bei denen kann man irgendwie mehr oder weniger das Gleiche sagen, weil Brentford hat mich, also die hatte ich ja, das habe ich jetzt seit 2 Jahren immer mal gesagt, es müsste eigentlich so sein, dass die sich eventuell vielleicht mal mit dem Abstieg beschäftigen müssten, aber wie immer bei Brentford, und wir machen ja dann in den Saison Awards immer den MIP, den Most Improved Player, und da kannst du eigentlich die ganze Mannschaft nehmen, weil wie immer machen einfach 3 Leute einen dermaßenen Schritt, unter anderem Bumo da drin, der dann am Ende, glaube ich, sogar 20 Tore gemacht hat in der Saison, also niemand, aber wirklich gar niemand hat jemals noch von Ivan Toney gesprochen, und das ist sein Verdienst. Das ist im Übrigen etwas, das wir schon vor ein paar Jahren gesagt haben, als wir ihn mal gesehen haben in der Championship gegen Leeds damals noch, haben wir schon gesagt, das wird mal einer, dass es jetzt so lang dauern wird und sich dann so entlädt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber Brentford ist insgesamt, kassieren wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Gegentore, genau, ist noch ein bisschen zu unvorhersehbar, dass sie wirklich den allerletzten Schritt gemacht hätten, aber Rang 10 ist eine super, super Platzierung, und aus meiner Sicht ist Thomas Frank damit auch ein Kandidat für Trainer des Jahres, mal wieder.
Ja. Also insgesamt, wie gesagt, also ich mag das, was die da machen. Ist echt super cool, dass die auch nie Probleme hatten, irgendwie abzusteigen. Zeigt ja, das ist ein kleiner Verein, der sagt ja selbst immer, wir sind eine Bushaltestelle in Hounslow. dass dieser kleine Verein so wenig Probleme hat, einfach nur, weil die machen es halt einfach sachlich im Hintergrund. Und das ist einfach, ja, das ist dann etwas, was zu honorieren ist. Guter Trainer, gute Spieler, Entwicklungen zu sehen. Und da ist jetzt keiner irgendwie, kein Natural Born Star in diesem Team, sondern die haben sie alle gemacht. Und das ist, glaube ich, das Beeindruckendste an dieser ganzen Geschichte, weil, ich einfach finde, das habe ich schon mal gesagt, diese Spezialisten auf den einzelnen Positionen, die einfach nur machen, was für diese Position nötig ist und nicht mehr, und dann nach vorne mit Chaos und so, trotzdem ein bisschen stabiler geworden, nicht ganz so, wie sie es gerne hätten, aber trotzdem, finde ich wirklich herausragend und hat richtig Spaß gemacht. Und allein auch da wieder, die letzten Jahre war das ja bei denen immer so ein Up and Down. Dass die dieses Jahr bis zum Schluss um Europa gespielt haben, zeigt ja schon, ist es stabiler geworden. Und mehr wollte ich gar nicht sehen.
Ja, genau, ganz genau. Auf 9, AFC Bournemouth, auch 56 Punkte, genauso wie Brentford. Auch die haben mal rangerochen an mehr, haben sich weiterhin verbessert. Es ist fast ein bisschen untergegangen jetzt zum Schluss, dass auch die das beste Auskommen in der Premier League-Geschichte haben. Wahrscheinlich weiterhin ein Projekt, das sich langsam nach vorne entwickelt. Verlieren jetzt mit Dienhausen jemanden, also Minimum, würde man tippen, da gibt's noch 2, 3 Leute, für die sich andere interessieren, aber wahrscheinlich unterm Strich trotzdem sehr positiv die Saison.
Ja, Kerkisch ist ja auch so gut über Liverpool, was man jetzt hört, wäre ja auch der perfekte Fit, also es ist ein, also der, also für mich der interessanteste Linksverteidiger der Welt wahrscheinlich, der jetzt noch nicht beim Topclub spielt. Auch da super Entwicklung. Es ist super schade, dass sie am Ende halt dann einfach eingebrochen sind, das nicht halten konnten. Zwischenzeitlich, die waren ja sogar zwischenzeitlich mal Fünfter, glaube ich, habe ich letztens rausgeschrieben, weil ich sie hatte gegen Manchester City. Wirklich eine herausragende Saison, was Andoni Iraola da macht mit quasi keinen Mitteln. Wenn du dir das anschaust, da sind 3-4 Spieler drinnen, auch die haben sie gemacht, die kannte davor keiner. Und der Rest sind einfach irgendwelche Championship-Spieler, die sie im Endeffekt hochgepäppelt haben, einfach nur aufs System passend. Das ist ein viel größerer Flickenteppich, da passt eigentlich gar nichts zusammen und trotzdem kriegt er es hin, dass es eben zusammenpasst, weil er die einfach laufen lässt, weil er die einfach ballen lässt. Und ja, klar, es sind jetzt, es ist, am Ende war es jetzt einfach dann vorbei, die hatten die Kraft nicht mehr, und vielleicht auch ging dann einfach so ein bisschen die Puste aus, aber im Grunde genommen ist das wirklich für mich nach Nottingham die zweitgrößte Überraschung der Saison, auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, muss man wahrscheinlich so sagen, ja. Brighton auf Albion 8. mit 61 Punkten. Es hätte sein können. Sie waren 2 Tore von Nottingham Forest davon entfernt, dass sie dann zumindest in die Conference League hätten einziehen können. Sie haben es nicht gepackt, weil am Ende Chelsea in die Champions League geht, sonst hätte es die Möglichkeit noch gegeben. Das bedeutet, Brighton wird nicht europäisch spielen, hat mit neuem Trainer Fabian Hürzeler eine Saison erlebt, in der man, glaube ich, die Jugend der Mannschaft hier und da gespürt hat, weil es sehr, sehr große Hochs gab, zum Beispiel den Sieg gegen Manchester City und dann aber auch Phasen, in denen sie es einfach nicht geschissen bekommen haben.
Sag's. Das 0-7 gegen Nottingham natürlich.
Ach so, ja, klar, ja.
Ich war Zeitzeuge und das war wirklich erschreckend.
Ja, stimmt.
Ja. Und überleg mal, du verlierst es nur 4-0. Ist ja auch schon eine Klatsche. Dann hättest du, dann wäre das eingetroffen, was du ja gerade gesagt hast.
Ja, das Krasse bei denen ist, die haben 9 Niederlagen nur. Ja. Das haben ansonsten nur die Top 4. Ja. Aber sie haben 13 Unentschieden. Das heißt, sie waren eigentlich näher dran, als man das oft vermuten könnte. Hürzeler selbst hat ja oft von einer gewissen Naivität gesprochen. Ich glaube, das ist richtig. Am Ende waren es dann auch ein paar Verletzungen, die dafür gesorgt haben, dass der Kader, glaube ich, nicht so ganz so sicher zeigen können, wie es gepasst hätte. Haben auch einen großen Umbau hinter sich. Auch das darf man überhaupt nie vergessen. Ja. Wahrscheinlich sogar mit West Ham zusammen den größten der laufenden Saison. Viele davon sind sehr jung, viele davon haben auch noch nicht in der Premier League gespielt. Das bedeutet, von denen kann man wahrscheinlich Verbesserung erwarten. Ja. Ich weiß nicht, ob tabellarisch in der nächsten Saison, aber zumindest stilistisch mehr Konstanz drin zu haben. Das, glaube ich, kann man schon erwarten.
Ja, und ich glaube, dass dieses Nottingham-Spiel symptomatisch ist, weil also ich habe da vorher mit dir ja auch gesprochen, weiß noch, ich habe mit ihm davor auch gesprochen, und dieses, als wir damals die Aufstellung gesehen haben, das haben wir schon mal erklärt, und der spielt mit 8 Offensiven, glaube ich, oder 7 oder so, habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ich glaube, das könnte in die Hose gehen. Das ist einfach nur das Symptom von All-In. Ja, er hat mir damals ja auch nochmal erklärt, so quasi, ja, die waren halt einfach immer tief gestanden, wir hatten ein paar Verletzte, dann haben wir gesagt, dann gehen wir lieber gleich alles auf eine Karte und ziehen das durch. Hat nicht funktioniert, aber worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube, dass er in der Folge, und das hat man klar gesehen, weil seither, glaube ich, hat er schon gelernt, dass du in der Premier League das einfach halt nicht machen kannst, weil du wirst trotzdem bestraft, wenn du nicht on point bist und wenn du zu offensiv bist und wenn du zu sehr alles auf eine Karte setzt und wenn du zu wenig Absicherung hast, dann wirst du eine auf den Deckel bekommen. Und in der Folge haben die dann am Stück 4 Spiele gewonnen, hatten dann wieder eine kleinere Negativserie, aber da waren sie immer in den Spielen drin, also sie hatten sind seitdem nicht mehr abgeschossen worden. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Hürzeler, das hat man schon gesehen, hat gelernt, dass, okay, Risiko, aber nicht alles auf eine Karte. Und das ist ja der Punkt. Der Mann ist in seiner ersten Premier League-Saison. Der Mann ist nach wie vor, könnte mein Sohn sein. Ja, das jetzt nicht unbedingt, aber wie alt ist er? 31?
Ja, ich glaube 31. Ja.
Also das 32 würde er jetzt. Das muss man sich mal überlegen. Und deswegen, das würde ich jetzt einfach mal so hinnehmen. Als erste Saison war es richtig, richtig gut. Ist er, 32 ist er. Als erste Saison war das richtig, richtig gut. Du hast jetzt Entwicklung gesehen und vor allem, und das wollte ich von Fabian Hürzeler sehen. Das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt die fette Überschrift. Jetzt kommen Spiegelstriche und das, glaube ich, ist dann das Wichtige. Das ist deine erste Saison. und dass er Fehler machen würde und dass nicht alles glatt laufen würde und dass er lernen werden muss, ist es richtig? Lernen gehabt haben, Sheldon, ist es Zukunft, Vergangenheit, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, das wussten wir alle. Aber ich habe gesehen, dass er in dieser Liga auch einen Unterschied machen kann. Und das heißt, er ist ein großer Trainer.
Da habe ich keine Zweifel dran. Also ich glaube, das ist auch für ihn, das muss man ihm auch geben, ein Ankunftsjahr. Und das ist für mich dann völlig in Ordnung, dass man ihm das gibt. Eben,
er hat das Potenzial, er hat die Möglichkeit, in dieser Liga Trainer auszucoachen. Das heißt, er ist wirklich ein Weltklasse-Trainer oder beziehungsweise hat das Potenzial dazu, es zu werden, weil er eben noch an seinem Limit noch nicht angekommen ist, weil auch da, weil das sind große Trainer in dieser Liga und selbst denen hat er was bewiesen. Unter anderem Pep Guardiola. Also, das ist schon so, dass man sagen kann, Hut ab, was die da geleistet haben. Die haben gegen City zum Beispiel gar nicht verloren in dieser Saison. Sie haben Liverpool geschlagen. Ja, okay, da waren die schon Meister. Aber trotzdem, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Und insgesamt waren die Ups manchmal beeindruckend und die Lows manchmal einen Ticken zu low manchmal. Aber im Grunde genommen waren es so kleinere Ausreißer über die ganze Saison hinweg. Waren es Kleinigkeiten, die eingepreist waren. Und wie gesagt, ich finde, dass das, also für ich will jetzt ehrlich gesagt sogar noch mehr sehen von Fabian Hützeler. Im Sinne von, ich bin gespannt, wo das wirklich enden wird. Weil, wie gesagt, der hat es echt bewiesen und da ist jemand noch nicht an seinem Limit angekommen. Ganz im Gegenteil, der hat noch viel mehr zu beweisen.
Ja, und damit machen wir dann die Tabelle eigentlich zu und müssen jetzt und werden dann auch jetzt in den nächsten Plätzen immer mal wieder darüber reden, was am letzten Spieltag passiert ist, denn jetzt sind wir in den Regionen zwischen Platz 7 und 3 oder 2, ganz wie ihr es haben wollt. Hätte noch einiges passieren können. Am Ende spielt Nottingham Forest, das wissen wir jetzt auch schon. Ist auch völlig gleichgültig, wie sich Chelsea am Mittwoch noch verhält im Europapokalfinale. Nottingham Forest wird nächstes Jahr Europa Conference League spielen. 19 Siege geholt, einen mehr als die ersten beiden Premier League Spielzeiten zusammen und trotzdem wird sich's wahrscheinlich für den einen oder anderen so anfühlen, Anfang April plus 10 Punkte gehabt auf Rang 6, also auf den Nicht-Champions League Platz, den jetzt Aston Villa inne hat. Wahrscheinlich fühlt sich's irgendwie jetzt immer noch so an, als Mensch, da war mehr drin. Auf der anderen Seite glaube ich, werden die letzten 9-10 Monate wird niemand vergessen bei Nottingham Forest und am Ende sind sie geworden von einem Fast-Absteiger zu einem Fast-Champions-League-Teilnehmer und das ist ziemlich sicher die größte Überraschung der Saison. Das ist wahrscheinlich auch der Titel Manager of the Year für Nuno Espirito Santo, also ich kann es mir schwer anders vorstellen und also für mich absolut nicht da gewesen. Im Gegenteil, ich dachte, die Nuno Espirito Santo ist der Erste, der fliegt und die gehen runter. Aber, oder zumindest in die Nähe von runter. Krass. Also wirklich habe ich so nicht im Ansatz kommen sehen.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das ist immer so eine optische Täuschung, ist der falsche Begriff, aber du hast die ganze Zeit über, die ganze Saison über Nottingham oben, das heißt, du speicherst in deinem Hirn, wow, die werden oben sein und die Saison dauert halt 38 Spieltage und wenn man halt wirklich das letzte Drittel der Saison sieht, dann hat das mit Champions League halt einfach nichts zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise der Spiele. Du hast es ja gestern auch gesehen, ich hatte es davor 3 oder 4 Mal im Stück oder so. Diese Mannschaft ist sicherlich in den Spielen drin, aber er hat zu wenig Spieler, um wirklich auch mal wechseln zu können. Das ist ja eine Rotation von 14 Spielern. Die sind alle irgendwann mal durch und der Plan ist halt auch irgendwann mal erklärt. Und der Gegner hat ihn verstanden. Das heißt, es ist halt wirklich einfach nur Standards, Konter, Flanken und das war's. Und ja, hat funktioniert und Respekt aus so wenig, so viel zu machen, Hut ab. Nur wenn man halt sieht, die Teams, die drüber sind, haben halt einfach mehr Substanz. Punkt. Und das zeigt auch mal wieder, das selbst was du gerade gesagt hast, April und so weiter und so fort, zeigt ja, dass du trotzdem noch rausfliegen kannst mit sowas, zeigt ja, wie stark die, und du wirst am Ende nur Siebter mit dieser Saisonleistung, die uns alle begeistert hat, du wirst am Ende nur Siebter, sagt eine Menge über diese Liga aus. Weil, schaut euch mal die Teams drüber an, sagt mir ein Team, an dem man vorbei muss, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, das sind allesamt einfach große Vereine. Und da reden wir über Tottenham und Manchester United noch gar nicht. Also quasi die Big Six, die sich ja jetzt verändert hat, mehr oder minder, zumindest sportlich. Also das heißt, es ist einfach super schwierig in der Premier League diesen großen Teams was wegzunehmen. Das ist ja das Beeindruckende, warum wir das immer highlighten. West Ham, Leicester, Newcastle in den letzten Jahren, Aston Villa, diese Mannschaften, die eben da es schaffen, sich da oben reinzuquetschen in die Top 6. Das ist also es ist fast unmöglich. Und wenn du es dann knapp verpasst, okay, trotzdem muss man sagen, diese anderen Teams haben halt einfach, zum Beispiel Newcastle hat ja wirklich seit März, glaube ich, war es, oder? Glaube ich, die meisten Punkte mitgeholt, also mit die meisten Punkte der Liga geholt und so. Also diese Mannschaft ist einfach richtig gut drauf. Das waren die meisten eigentlich dann am Schluss. Die haben ja richtig nochmal richtig angezogen, um Champions League nochmal zu erreichen. Gab ja kaum ein Team, das dann wirklich oben eine schlechte Phase hatte, dann am Schluss. Und dann, ja, wirst du halt eingeholt, wenn du dann keine mehr hast. Du hattest einen kleinen Vorsprung. Es ist wie bei so einem 100-Meter-Lauf. Wenn du halt gleich voll anfängst zu sprinten, klar machst du erstmal ein paar Meter gut, aber du, wenn du es dir nicht einteilst, wirst du am Ende halt einfach überholt werden. So ging es mir im Übrigen immer und dann war ich Letzter. So ist das halt. Die haben es ja immer noch auf Rang 7 geschafft.
Aber irgendwie auch Letzter geworden. Dann, nee, du hast völlig richtig gesagt. Ich finde es auch im Übrigen völlig in Ordnung. Auch da muss ich mir dann schon innerhalb der Saison, habe ich es dann so vorhergesagt, dass sie am Ende nicht in die Champions League gehen, ist auch völlig richtig aus meiner Sicht, aufgrund der, hast du schon gesagt, der offensiven Diskrepanzen, die es halt dann schon noch gibt. Jetzt wird's kontrovers, weil Aston Villa, also die haben schon ganz formellen Protest auch eingelegt, oder informellen, auch da liebe Grüße an Sheldon Cooper, gegen die Entscheidung, du hast das Spiel ja gestern begleitet, Aston Villa ist so erstmal nur Sechster geworden, wir gehen auch mal davon aus, dass sie Sechster sind, in der Endtabelle sind sie es jedenfalls. Punkt gleich zwar mit Newcastle United aufgrund des schwächeren Torverhältnisses, aber in der Europa League und eben nicht in der Champions League. Und das, also der ganze Nachmittag gestern war ja eine einzige Kontroverse, wenn man ganz ehrlich ist, gegen Manchester United.
Ja, also erstmal die rote Karte von Emi Martinez, finde ich komplett berechtigt. Er geht raus, haut ihn um, es ist eine klare rote Karte. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich eher gamblen sollen im Sinne von, ja, lass dem Spieler doch den Ball annehmen und dann schauen wir mal, ob er ihn trifft oder nicht. Weil das wäre wahrscheinlich, also wenn du die Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach nur nimmst, dann hättest du da wahrscheinlich mehr Glück gehabt, als einfach zu sagen, ich hau den um, sehe rot und dann muss meine Mannschaft, wie viel waren's? 60 Minuten, 65 Minuten, 55 Minuten, whatever, zu 10 durchhalten. Das heißt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, einfach zu sagen, ich warte ab und schaue, ob er trifft. Aber er ist natürlich schon raus gewesen, das heißt, er wäre an ihm vorbeigegangen. Egal, auf jeden Fall rote Karte richtig, dann spielt Villa ein weniger. United war deutlich besser, hätten schon längst 2-0 in Führung gehen können, 1-0 Minimum, haben sie nicht getan. Und dann halt diese Geschichte, aus dem Nichts 0-0, kommt der Ball nach vorne, er spielt katastrophaler Ball, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer es war, den Ball nach hinten, ich habe es aufgeschrieben, muss nachschauen, ist egal, auf jeden Fall. Kommst zu dieser Situation, dass Bayern dir den Ball aufnehmen möchte mit der Hand, dann aber Morgan Rogers reingeht, vorbeigeht, den Ball ins Tor schiebt, alle jubeln, aber das Tor zählt nicht. Und jetzt kleiner Einblick in die Konferenz, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze in meinem Raum, Uli sitzt in seinem Raum, jeder sitzt in seinem Raum. Und die zentrale Sendungsleitung sitzt eine Etage drüber. Die sehen natürlich nur immer den Bildschirm, also die sehen einen Bildschirm über sich, die sehen halt 5 Spiele auf einmal auf einem Bildschirm, haben 5 Leitungen gleichzeitig offen, sehen natürlich, dass der Ball ins Tor geht, sehen aber sofort quasi, dass das Tor nicht zählt und sagen dann natürlich, und da kommen dann natürlich nicht rüber zu mir, weil sie wissen, Tor zählt ja nicht, sondern dann bleiben wir lieber woanders, sonst müsstest du ja alle 3 Sekunden wechseln. Das ist ja einfach nur, wenn das der Fall wäre und du würdest jede Situation da mitnehmen, dann würdest du alle 30 Sekunden das Bild wechseln. Macht keinen Sinn. Deswegen kamen die erst einmal nicht zu mir und ich habe in dem Moment gleich auf diese, ich kann mit denen aber sprechen, habe gleich auf den Knopf gedrückt, das hört der Zuschauer übrigens dann nicht. Da taste ich mich dann quasi damit aus, in dem Moment, wo ich auf den Knopf drücke und habe denen gesagt, ihr müsst kommen. Und dann, hä, wieso? Jogi, bleibt mal ruhig. Ich muss natürlich aber schnelle Kommandos geben, weil ihr müsst ja schnell kommen. Und dann haben die, wieso? Dann habe ich gesagt, Tor zählt nicht, muss aber zählen. Skandal. Und dann haben die wirklich, sind die sofort rübergekommen, weil ich wusste sofort, der hatte den nicht. Weil du hast es sofort gesehen, dass der Ball sich noch bewegt hat in dem Moment, in dem Morgan Rogers da reinkam. Und dann hat man es ja in der Slow-Mo nochmal gesehen. Ich habe es mir gestern auch nochmal 30 Mal angeschaut. Ich habe es dir gezeigt, Uli. Ich habe es den Kollegen gezeigt. Markus Götz, unserem Chef Andi Nitsch, liebe Grüße. Und so weiter und so fort. Wir haben es alle nochmal, Marcel Meiner hat es nicht mitbekommen. Der hat es nochmal gesehen mit Raquel Rinas. Liebe Grüße auch an Sie. An alle Kollegen. Die haben es alle nochmal gesehen und gezeigt bekommen von mir und die haben alle gesagt, nein, der hat, der Ball war nicht in der Hand des Torhüters. Nochmal zur Regelkunde, entweder er hat ihn in beiden Händen fest oder er hat ihn fest quasi sicher oder er hat ihn zum Beispiel mit einer Hand auf dem Boden, dann gilt er als fest, als sicher gehalten und kontrolliert quasi. Und darum geht's ja, er muss den Ball kontrollieren und das hat er nicht, sondern er hat ihn so nach oben geschubst, so leicht volleyballmäßig und dann kommt Morgan Rogers rein. Jetzt kommen wir zur Regelkunde. Warum hat es nicht gezählt? Und das war mir am Anfang so auch nicht klar, weil ich habe den Pfiff nicht gehört, wie so häufig, dass der Ball war noch nicht im Tor, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und das ist eben das Ding, der VAR darf nur eingreifen, wenn es um Torsituation geht und wenn der Ball im Tor war. Das heißt, ein Tor darf überprüft werden. Und das ist halt genau der Irrsinn, weil hätte er 3 Sekunden später gepfiffen, dann hätte das Tor gezählt wahrscheinlich. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es gezählt hätte. Und das ist halt natürlich schon heftig, weil Aston Villa in der Folge natürlich sich aufregt, protestiert, die rennen auf den Schiedsrichter zu, die beschimpfen den, die schreien den an, die versuchen ihn zu überreden, bla bla bla. Unai Emery ist völlig außer sich. Und ich glaube, 2 Minuten später kassieren die halt das Gegentor und dann war es vorbei. Und also überlegen wir mal, was war die Ausgangssituation? 0-0. Newcastle liegt hinten gegen Everton, das war zu diesem Zeitpunkt schon klar. Das heißt, hätte das Tor gezählt, dann wäre Aston Villa immer noch einer weniger gewesen, aber sie hätten ein Tor Vorsprung gehabt, hätten sich sogar noch quasi einen Ausgleich leisten können und wären trotzdem in der Champions League gewesen und hätten sich einfach hinten verbarrikadieren können. Und das ist alles dann eben nicht so eingetroffen, weil dieser Treffer nicht zählte. Und natürlich bist du danach komplett aufgebracht und nicht mehr konzentriert. Und das hat United dann einmal genutzt. Beziehungsweise dann kam noch ein 2. Treffer, aber der ist dann zu vernachlässigen. Das heißt, das war alles schon sehr, sehr skandalös. Und die FA hat ja mittlerweile auch schon zugegeben, dass es ein Fehler war. Der Schiedsrichter soll es wohl auch zugegeben haben, hat Unai Emery zumindest gesagt. Aber er konnte es halt nicht mehr machen. Er konnte dann nichts mehr machen. Und ja, ich verstehe das. Ich habe mal mit einem, auch da nochmal, jetzt wird's echt ein Monolog, Uli, ich weiß, sorry, ich bin gleich fertig. Ich habe damals ja mit einem Schiedsrichter gesprochen. Ich hatte dieses Spiel Schalke gegen Fürth, als dieser Elfmeter strittig war. Und ich habe mit dem Schiedsrichter damals gesprochen und habe einfach quasi gesagt, vielleicht sollten wir mal alle zusammen reden, weil ich glaube, Kommentatoren und Schiedsrichter sind im selben Boot. Wir sind darauf getrimmt, sofort uns festzulegen. Das heißt, ich sehe, und ich hab mich gleich festgelegt, der Ball war nicht fest. Ich hätte auch falsch liegen können. Ich hatte in dem Moment recht. Aber der Schiedsrichter ist natürlich darauf getrimmt, sofort zu entscheiden, da ist was, also pfeife ich sofort. Und hätte er, glaube ich, wirklich ein erfahrener Schiedsrichter, habe ich gestern auch nochmal zum Kollegen gesagt, der wäre wahrscheinlich, Uli, du wirst jetzt gleich das Bild vor Augen haben, das ich dir kreiere, der geht erstmal 3 Schritte, nimmt die Pfeife schon mal zum Mund und überlegt sich währenddessen, war es mir das wirklich wert? Ist es das große Ganze? Ist wirklich das, was passiert? Kann dann der VAR eingreifen und pfeift dann erst und wartet vielleicht sogar schon ab, dass der VAR ihm aufs Ohr sagt, klare sowieso Situation. Und das, glaube ich, ist einfach der Unterschied gewesen. Bremel hat gestern sein 29. Premier League Spiel, stand zumindest in der Mappe drinnen. Irgendjemand hat es auch 30. gesagt, ist egal. Er ist ein unerfahrener Schiedsrichter. Ich glaube, mit ein erfahrenerer Schiedsrichter wartet einfach 3 Sekunden ab, lässt den Ball ins Tor und hat dann für sich einfach die Situation, dann können wir es uns ja anschauen. Aber ich verstehe das schon, dass der erste Impuls eines Schiedsrichters ist, zu sagen, ich muss pfeifen, ich habe da was gesehen. Kann ich total nachvollziehen, ist im Endeffekt dann einfach 1 zu kurz gegriffen und kann Aston Villa oder hat Aston Villa, könnte Aston Villa, wie auch immer, 85 Millionen Euro gekostet haben. Minimum.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob da noch was passiert. Ich würde mal tippen, dass die Premier League alles daran setzt, dass die eben mit ihrem Protest gegen die Spielwertung nicht klarkommen, weil ansonsten müssen wir, also ich weiß gar nicht, was das dann zur Folge hätte. Da machen wir dann eine Sonderfolge, wenn das wirklich so kommen würde, weil ich glaube es auch nicht, aber es ist halt, wie es ist und Aston Villa möchte es und muss es probieren aus den von dir schon angesprochenen Gründen. Über Villas Saison muss man, glaube ich, auch trotzdem nochmal sagen, die waren in der Champions League. Die haben Champions League gespielt. Das war das große Ziel, das sie erreicht hatten. Die Truppe hat sich am Anfang, gerade nach den Champions League-Abenden, immer super schwer getan in der Liga. Das hat man gemerkt, als bald das mal weg war. Also eigentlich hat das Paris-Spiel dafür gesorgt, dass die nochmal, dass irgendwie nochmal was passiert ist. Auch die Wintertransfers vor allen Dingen. Also die haben eigentlich allesamt funktioniert, muss man sagen. Da waren sie sehr, sehr clever. Insbesondere Asensio wahrscheinlich. Und da haben sie dann nochmal einen richtigen Run hingelegt und sind es dann am Ende, hat es nicht ganz gereicht. Ich würde trotzdem vorsichtig sagen wollen, dass es ein Es ist so ein Ist-Gleich in der Saison. Klar, am Ende war die Champions League drin und sie haben zu viele Gegentore kassiert, auch zu oft Gegentore kassiert mit dem ersten Torschuss. Das ist ja auch so ein Problem gewesen, dass manchmal einfach Dinge passiert sind, wo man denkt, ja, was zur Hölle. Aber alles in allem finde ich es keine so miese Saison. Im Gegenteil, darauf kann man aufbauen. Sie spielen Europa League. Wir wissen alle, was das bedeutet mit Unai Emery. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg nächste Saison. Deswegen ist, glaube ich, alles in Ordnung.
Ja, du hast ja gerade gesagt, mein 13 oder jetzt dann 14 Gegentore nach individuellen Fehlern, solche Sachen. Ich war unkonzentriert eine Zeit lang, insgesamt zu viele Gegentore. Ich habe auch noch mit den Statistiken gestern rausgeschrieben, die Offensive war letztes Jahr auch besser. Aber trotzdem, insgesamt, wie du sagst, ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Team und ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass sie halt erstmals Champions League gespielt haben. Und dann hat man schon eine Fokusverschiebung klar deutlich sehen können, weil sie ja wirklich in der Liga am Anfang Schwierigkeiten hatten oder in dieser Phase, in der sie in der Champions League so gut waren, hatten sie in der Liga Probleme und wurde dann besser, als die Champions League vorbei war. Das, glaube ich, ist dem geschuldet, da hat man es mal wieder gesehen, wie es ist. Trotzdem finde ich nach wie vor, da wird herausragend gearbeitet, allein schon mal, wie du es gesagt hast, man verkauft Spieler aus finanziellen Gründen und ersetzt sie quasi gleichwertig mit weit günstigeren Spielern, einfach nur um den Status quo zu halten. Das ist wirklich einfach bemerkenswert, wie da gearbeitet wird. Unai Emery ist einer der seriösesten Trainer der Welt. Nach wie vor, nochmal, da kommt jetzt wieder mein Catchphrase, ich mag ihn einfach und ich weiß nicht, ob ich, glaube ich, mit dem jetzt irgendwie auf eine Kreuzfahrt gehen würde, weil ich glaube, das könnte ein bisschen zäh werden, wenn der da seine Videos vor mir schneidet und anschaut und mir erklärt und taktisch und so. Aber also so als Trainer, als jemanden, als Fachmann, schätze ich ihn unglaublich. Deswegen, fand ich trotzdem insgesamt eine gute Saison und auch bin ich bemerkenswert, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Und ich hätte ihnen gegönnt, dass sie in die Champions League kommen, sage ich ehrlich. Also ich hätte ihnen gegönnt. Aber nochmal ein Satz dazu, um dann noch, gestern muss man sagen, habe ich es Manchester United gegönnt, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil sie waren besser. Das muss man auch dazu sagen. Also ja, ich hätte ihnen gegönnt, dass der Treffer zählt, aber am Ende hätte United trotzdem mehr verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Weil gestern, und das ist das, glaube ich, das Problem mit Unai Emery, ich verstehe, dass er ein sehr kalkulierter Trainer ist, dass er oftmals sehr, sehr rational rangeht und sehr emotionslos rangeht. Das ist ja gut grundsätzlich. Aber die Mannschaft war mir gestern zu emotionslos für das, worum es ging. Sie haben nur abgewartet. Meine Idee war, meine Erklärung dafür war, dass sie einfach wollten, dass United kommt, in der Hoffnung, dass United dann hinten kopflos sein würde. Aber sie haben die Bälle nicht gewonnen, sondern haben sich selber hinten reingeschenkt und haben Fehler gemacht. Und zwar nicht erst durch die rote Karte, das waren davor schon Dinger, die hatten davor schon Glück. Und das ist mein Punkt, dass er halt da manchmal, glaube ich, ein wenig zu sehr rational rangeht, im Sinne von, wie könnte man den Gegner schlagen, wartet man einfach ab, United verliert dann den Kopf, United gibt dann Räume und dann werden wir die erwischen. Aber die Emotion war gestern nicht da und die hast du gebraucht an diesem letzten Spieltag. Ich hätte gerne weniger Kopf gesehen, mehr Herz, mehr angespannte Waden.
Kennst du die Szene eigentlich bei FIFA, wo da, wenn irgendwie ein Spieler eine gelbe Karte oder rote Karte bekommt, das ist der Einzige, der mit mir immer schimpft, ist Unai Emery.
Ja, das stimmt.
Das wird schon was bedeuten.
Wird schon was bedeuten, ja.
In der Champions League spielen Newcastle United, der FC Chelsea, Manchester City und Arsenal und natürlich Tottenham. Newcastle United trotz Niederlage hat es am Ende aufgrund der Tordifferenz reingepackt auf Platz 5. Zum Schluss ist ihnen die Puste ausgegangen, muss man sagen, paar Mal fast nochmal und trotzdem irgendwie insgesamt für mich völlig verdient. Wir haben das ja immer, glaube ich, auch hier gesagt, Eddie Howe mit einem Team, das sich seit zweieinhalb Jahren so gut wie nicht verändert hat im Kern. Einige Kandidaten auch für Most Improved, ein Jacob Murphy, den ich im Leben so nicht erwartet hätte, Alexander Isak, der den finalen Schritt in die Weltklasse gemacht hat, Sandro Tonali, der zurückgekommen ist, darf man glaube ich auch nicht vergessen und eine Wahnsinnssaison abgerissen hat, Lewis Hall ist sicher ein Kandidat, Bruno Guimaraes ist jemand, den man glaube ich immer nennen muss, also eine für mich Saison, die es dann auch am Ende mit Champions League Fußball völlig in Ordnung geht, die es verdient hat.
Ja, auf jeden Fall, also auch da Schwierigkeiten gehabt am Anfang, sich ein bisschen zu finden. Ich habe das mal so gelesen, dass am Anfang hat wirklich, die haben letztes Jahr sehr viele Tore erzielt, aber sehr viele Gegentore kassiert. diese Saison am Anfang einfach die Verteidigungslinie ein wenig tiefer gezogen, einfach um weniger anzubieten und in der Hoffnung, sie werden dann schon treffen. Das hat am Anfang nicht so funktioniert. Irgendwann dann mal die perfekte Balance gefunden und ab dann, wie du sagst es, als Tonali dann auch wieder da war, als der richtig gut zurück war, als Isak dann sich gefunden hat, von den Verletzungen befreit war, als Murphy dann plötzlich, also seit Weihnachten, also seit Dezember, wirklich, also da waren so viele Spieler, ich hab selten es gesehen, dass ich so viele Spieler rausschreiben musste, beziehungsweise dass in der Mappe so viele Spieler gehighlightet waren mit spielt gerade, also quasi meisten Vorlagen, seid sowieso meiste Tore, seid sowieso, der hat 4 Tore in den letzten 5 Spielen, der hat 4 Vorlagen in den letzten 5 Spielen. Also so viele Spieler in Form gebracht, das muss man wirklich mal auch da herausheben. Also da auch Hut ab an Eddie Howe und sein Team, wie die das gemacht haben. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass die zusammenbleiben. Also klar, da gibt es den einen oder anderen, der dann vielleicht bei einem anderen Verein in der Premier League noch was bringen könnte, aber das ist schon echt eine geile Truppe für mich. Also ich hatte die immer sehr, sehr gerne, weil es hat spielerisch was, aber es rumpelt auch.
Und man darf nicht vergessen, EFL Cup gewonnen, erste nationale Trophäe seit 55, zum zweiten Mal im Finale in den letzten beiden Jahren. Also da ist was und das potenziell noch mit den Geldern, die jetzt ja angeblich endlich freigesetzt werden und das ist ja das potenziell reichste Team der Welt. Das könnte schon sein, dass das in die richtige Richtung geht. Zwischenzeitlich auch mal, glaube ich, einfach mit Chancenverwertung zu viele Probleme gehabt. Also alles in allem eine sehr, sehr, sehr positive Saison für Newcastle United. Und das muss man eh auch sagen in der Gesamtsaison, aber da werden wir dann später nochmal sprechen. Es sind einige echt ikonische Momente passiert. Also spätestens die 2 Pokalsieger auch in England oder aber auch der Europa League-Sieger. Da sind echt Dürreperioden geendet und das hat man auch gemerkt. Also das ist so für mich so insgesamt, weiß ich nicht, so das, was hängen bleibt in der Saison. Crystal Palace war echt schön zu sehen, Newcastle war wahnsinnig schön zu sehen und wahrscheinlich war Tottenham einfach so ein krasser Kontrast, wie das Spiel lief, aber auch sehr, sehr schön anzusehen. Der FC Chelsea ist erstmals seit 22/23 wieder in der Premier League, haben ihr Spiel gewonnen bei Nottingham Forest. Das ist ja auch so eine Saison gewesen bei Chelsea. Da war alles mit drin. Ich habe das gestern im Spiel auch so gesagt. Meisterschaftsform bis Dezember. Da gab es ja nicht so wenige Diskussionen. Das haben wir relativ schnell abgetan, dass die jüngste Mannschaft der Premier League-Geschichte eventuell vielleicht sogar der einzige Liverpool-Jäger sei. Danach ist es dann krass runtergekracht. Auch bei Cole Palmer, angeführt von ihm, sind die Chancenverwertungszahlen deutlich runtergegangen, etc. etc. Vor allen Dingen auswärts haben sie gar nichts mehr hinbekommen, haben das erste Mal gegen ein Team aus den Top 8 jetzt gewonnen auswärts, zum richtigen Zeitpunkt dann sozusagen, aber alles in allem, weil die erste etwas mehr als Hälfte der Saison richtig stark war und weil eine junge Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt Charakter gezeigt hat, finde ich auch folgerichtig, dass die erste Maresca-Saison unter den Top 4 endet. Das ist ja vielleicht auch nochmal mehr wert als nur, in Anfang nur, die Champions League Qualifikation, sondern man hat sich nochmal am letzten Spieltag verbessern können, hoch auf die 4, 20 Siege, alles in Ordnung für mich. Also nicht alles in Ordnung, aber so far, so good für Chelsea. Ich glaube, das ist ja eine ähnliche Argumentation, die wir vor 2 Jahren bei Arsenal bemüht haben, dann muss man sie hier auch bei Chelsea bemühen.
Ja, die waren halt, du, das heißt, zwischenzeitlich mal Zweiter waren, also wären sie am Anfang Vierter gewesen und am Ende dann nicht ganz so abgefallen, also in dieser Zwischenphase nicht ganz so abgefallen, dann hätte man gesagt, wow, Chelsea hat sich super entwickelt. Insgesamt, Rang 4 ist eine positive Entwicklung, sehr positive Entwicklung und ich finde, sie haben es absolut verdient, in der Champions League zu spielen. Sie waren am Anfang einen Ticken zu gut wahrscheinlich, 2-3% und am Ende und in der Mitte dann 10% zu schlecht weggekommen oder also auch die Leistungen nicht mehr so gut, aber sie hätten mehr machen können. Das paar Mal so abfällt, habe ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil ich immer dachte, das wäre seine große Stärke, dieses Nicht-Nachdenken. Aber der wirkte wirklich mit sich selbst beschäftigt und das finde ich irgendwie super schade, weil der ist, ich liebe diesen Spieler über alles, muss ich echt sagen. Geiler Typ einfach und jetzt einfach diese Mannschaft in der Champions League zu sehen, macht mich schon glücklich, wenn ich ehrlich bin, weil ich war, ihr wisst es ja, ich habe sie letztes Jahr in diesen Phasen, in denen alle gesagt haben, hahaha, das wird ja nichts, schon immer wieder gesagt, ich sehe da was in dieser Mannschaft und ich habe immer bin einfach unverbraucht rangegangen im Sinne von, ich mag diese jungen Spieler alle individuell. Jetzt schauen wir mal, was sie zusammen machen. Dass da im Verein, im Umfeld ein bisschen Kauderwelsch gemacht worden ist, kann ich verstehen. Und sehe ich ja auch, aber ich gebe denen jetzt erstmal eine Chance. Und ich habe immer Spaß gehabt daran und das, glaube ich, habt ihr mir auch immer wieder gegeben, im Sinne von, dass ich da unvoreingenommen rangegangen bin, weil ich es wirklich bin. Und dass sie dann am Ende das geschafft haben in die Champions League, freut mich schon, ehrlich gesagt. Und auch als Vierter, es ist echt gut. Also es ist wirklich so, ist echt gut. Und ja, ich freue mich auf die weitere Entwicklung. Klar, wir werden die Ersten sein, die wieder kritisieren, wenn es negative Sachen gibt. Und es gab ja auch in diesen guten Phasen außenrum Geschichten, die, aber was Maresca insgesamt daraus gemacht hat, dass es Tiefen geben würde. Also, wir können nicht bei Hürzeler sagen, es ist seine erste Saison, da werden Fehler passieren. Und bei Maresca sagen wir das dann nicht, nur weil er 3 Jahre älter ist. Es sind ein paar mehr, aber ja. Trotzdem, man muss lernen dürfen. Und das, glaube ich, hat er getan. Klar, ich habe jetzt auch ein paar Fragezeichen für die neue Saison, auf jeden Fall, da werden wir dann auch sprechen für die neue Saison, weil ja, sie sind jung und Maresca hat schon auch ein paar Schwächen offenbart, trotzdem werden wir sehen, was sie machen, auch was sie machen können, weil auch da Financial Fairplay, beziehungsweise die Sustainability Rule, die werden schon drauf blicken, was ich gelesen habe, trotzdem ist es eine sehr, sehr, ist es eine gute Entwicklung, eine Weiterentwicklung der Mannschaft und ich finde, sie haben mir über die Saison hinweg sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hatte sie immer gerne, ich hatte sie lange nicht mehr, ehrlich gesagt, aber ich hatte sie immer gerne und finde, dass sie verdient in der Champions League landen und auch da, man sieht's, also es ist eine positive Entwicklung. Schaut an, was anderen Vereinen passiert ist in dieser Saison und schaut an, was ihnen passiert ist und es haben viele Leute sehr, sehr viele negative Dinge über diesen Verein gesagt und auch vorausgesehen. Deswegen total beeindruckend, dass sie das geschafft haben.
Ja, finde ich auch. Bin auch sehr gespannt. Ich habe so leichte Gefühle von Erik ten Hag. Erste Saison gut und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich glaube, Enzo Maresca muss nochmal eine Schippe drauflegen. Ich finde, also du hast schon gesagt, unterhaltsamstes Team. Ich glaube, den Titel kann man ihnen fast unisono geben. Brentford, Fulham, Bournemouth zählen immer auch mit rein. Da hat sich immer was gerührt, aber das Umschalten, die Athletik und so, das war schon sehr, sehr gut. Und wir haben ja auch gesagt, eminent wichtig, dass sie sich für die Champions League qualifiziert haben, auch wenn Maresca alles getan hat, es nicht so aussehen zu lassen, weil Financial Fairplay, also gar nicht der Premier League Part, den haben sie gelöst, aber Financial Fairplay auf Europa Ebene ist nicht verkehrt, dass sie diese Gelder jetzt hier haben, um nicht zu sagen, andernfalls hätten wir anders gesprochen. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieses Projekt, das ist das teuerste und wahrscheinlich auch mitunter bizarrste gewesen im Weltfußball, ist im Moment da, wo sie sein müssen, finde ich. Chelsea ist normalerweise eher trophäenorientiert. Top 4 ist eigentlich schon schwach, aber ich glaube, die Realität muss sagen, dass das hier völlig in Ordnung ist.
Ja. Wir werden Stürmer brauchen Team, im Sommer, ein Satz noch, wir werden Stürmer brauchen, das wissen wir. Und sie werden 2, 3 Spieler brauchen, denen Maresca ein wenig mehr vertraut. Torhüter kann auch nicht schaden.
Sie brauchen einen linken Flügel, wissen wir auch seit Sancho, seit Neto, seit Mudrik. Also es wird auf jeden Fall was passieren
müssen. Ich bin gespannt, ob sie wieder einfach 23-Jährige holen oder ob sie jetzt einfach mal sagen, wir gehen eine Altersstufe höher, das wird dann interessant werden. Aber nochmal, also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch da müssen wir, glaube ich, echt einfach ihnen Respekt zollen. Und die Kritiker, die einfach halt draufschauen und sagen, ja, die haben Geld ausgegeben. Ja, aber am Ende des Tages gehen die in die Champions League. Punkt aus. Mehr will ich dann auch nicht mehr hören.
Einer der historischsten Downfalls in der Geschichte der Premier League, ich glaube, das ist nicht zu hoch gegriffen, endet trotzdem dann auf Platz 3. Manchester City hat zwischendrin nicht mal wie Manchester City ausgesehen, nachdem sie jahrelang alles dominiert hatten. Das hat, glaube ich, niemand kommen sehen. Das, glaube ich, streichen wir, wer behauptet, er hat es kommen sehen. Der lügt, sagen wir mal ganz ehrlich, vor allen Dingen in dem Maße hat kommen sehen ein Umbau, der schon begonnen hat im Winter und der dann so weit Früchte getragen hat, dass sie zumindest stark geendet haben, nicht hundertprozentig Manchester City-like, aber zumindest stark geendet haben und Rang 3 ist das Maximum in dieser Saison, glaube ich, für Manchester City und damit muss man ihnen eigentlich fast Glückwunsch zollen, sie spielen Champions League, sah eine Zeit lang nicht danach aus, aber sie spielen Champions League und wahrscheinlich ist das auch das Einzige, was man bei City noch hören möchte über diese Saison.
Ja, also ich glaube, was war es zwischenzeitlich? Ein Sieg aus 13 Spielen oder so, Pflichtspiel natürlich, aber trotzdem 8 Spiele, glaube ich, in der Liga oder so, ich weiß nicht mehr genau. Es ist schon wirklich Zeit, also ja, am Anfang habe ich noch gesagt, wartet mal ab, die 3, 4 Spiele haben die immer, ruhig bleiben. Und irgendwann war es dann klar, nee, das ist mehr als das. Und dass sie trotzdem auf Rang 3 landen, muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen, ist bemerkenswert. Das hätte keiner gedacht. Also sie stehen noch über all diesen Teams, die wir gerade genannt haben. Und das nach dieser schwachen Phase, die fast wirklich historisch war. 5 Niederlagen am Stück, glaube ich, hat ein Meister seit 1970 nicht mehr gehabt oder so, glaube ich. Chelsea damals, habe ich irgendwie gelesen. Das ist eine historische Talfahrt gewesen, zwischenzeitlich. Und trotzdem Dritter zu werden und sogar noch vielleicht Zweiter werden zu können am letzten Spieltag. Hut ab vor dem, was Pep Guardiola da nochmal hingelegt hat. Ja, es ist alles ein wenig konservativer geworden, ein wenig langsamer geworden, um einfach das Spielsystem oder das Spieltempo kontrollieren zu können, dem Gegner nicht mehr so viel zu offenbaren, nicht in dieses Tempoduell zu gehen, weil sie das verlieren würden, weil einfach ein paar Spieler einfach logischerweise über dem Zenit sind, nicht die schnellsten sind und oder verletzt waren und oder auch dann vielleicht nicht genug Pausen bekommen konnten, weil eben der Kader klein ist und verletzte Spieler. Das ist dann halt so die Geschichte gewesen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, weil die neuen Spieler Kusanov, Reis, Echeverri und González weniger gespielt haben, als ich gedacht habe. González ja noch am ehesten, aber der war dann auch kein Stammspieler mehr am Schluss. Der Rest, der Rest quasi hat ja noch gar nicht gespielt oder wenig gespielt, nur wenn sie mussten. Und jetzt bin ich gespannt, was sie im Sommer machen, weil das, glaube ich, wird wirklich mehr brauchen als nur ein wenig, sondern es werden viele Spieler gehen müssen, also bestimmt 3, 4, 5, von denen wir denken, wow, und es werden Spieler kommen müssen, 3, 4, 5. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, weil ich tippe mal, also Bernardo Silva bin ich mir fast sicher, dass der gehen wird, Grealish bin ich mir fast sicher, dass der gehen wird, wer noch? Ja, De Bruyne ist weg, Gündogan haben es jetzt nochmal verlängert, aber da werden ein paar Spieler kommen, Torhüter werden sie brauchen, also ich bin sehr, sehr gespannt, Ederson, glaube ich, wird gehen, ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert und da werden ein paar Baustellen auf jeden Fall aufgebrochen werden, aber dann ist die Frage, können die das Level gleich erreichen, das die anderen hatten, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ich habe das letztes Jahr gesagt, ich bin bei City gespannt, könnt ihr gerne nachhören, weil da wird eine Menge passieren und die müssen erstmal und mal schauen. Das habe ich dann sofort revidieren müssen, um dann am Ende doch irgendwie recht zu haben. Aber ich hätte es nach dem Start, die war ja ersten 9 Spiele gewonnen, oder was war es? 8 der ersten 9 oder so. Da habe ich gedacht, okay, ich habe komplett Unrecht. Ich habe das nicht, ich hatte am Ende, hatten wir recht, wenn du dich dran erinnerst. Dass in dieser Mannschaft doch irgendwie ein paar Dinge passieren könnten nach diesen ganzen Jahren und nach Alvarez weg und so weiter und so fort. Am Ende hatten wir recht, am Anfang hätte ich gedacht, ich habe mich komplett getäuscht. Es ist so gekommen, da wird sich jetzt eine Menge ändern müssen bei diesem Verein, bin ich mir ganz sicher. Aber wir wissen, das Konstrukt war so festgezimmert und festgezurrt, dass du da erstmal reinpassen musst als neuer Spieler. Und auch bei Guardiola haben Spieler Tradition, dass sie erst einmal das erste Jahr nicht so zum Einsatz kommen oder das erste Halbjahr und dann erst eingepasst werden. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Könnte in der nächsten Saison sein, dass die ersten 8 Spiele vielleicht mal nicht so gut aussehen und dann langsam kommen. Bin gespannt, so oder so. Also wirklich, ich glaube, das ist nicht, ich glaube, das wird, also mir kommen sie zu schlecht weg im Sinne von, was sie danach gemacht haben, um besser zu werden. Und diese Serie seither, das finde ich, muss schon einmal rausgearbeitet werden. Ja, City hat mit Sicherheit jetzt nicht so viele Leute, die sie emotional locken in Deutschland, das weiß ich, das kriegen wir ja auch immer mit. Das heißt aber nicht, dass man diese Leistung nicht wertschätzen muss.
Finde ich auch, also es ist dann, also wird eins der spannenderen Sommer werden. Die gehen ja Richtung Club-WM, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Das heißt, da sind wir eh nochmal gespannt, was das dann generell für Dinge noch bringt. Chelsea ja auch Richtung Club-WM, was das für Auswirkungen haben wird auf die Premier League, insbesondere auf diese schwierige Liga. Bin ja auch nochmal sehr gespannt. Über die beiden auf 2 und 1 haben wir viele Worte verloren, auch da, aber nochmal für die, die jetzt nur zufällig das erste Mal reinhören. Arsenal wird zum dritten Mal in Folge, glaube ich, jetzt Zweiter, also Vizemeister, waren am Ende im Champions League Halbfinale. Wir haben viel drüber gesprochen. 18 Spiele am Ende nicht gewonnen. Das sind einfach zu viele, aber halt auch nur 4 verloren. Nicht mehr ganz der Standard-Krösus, der sie mal waren, wenngleich immer noch das geteilt beste Team. Oben drüber viele, viele Verletzungsprobleme gehabt. Sicherlich auch hier und da hätten wir uns wahrscheinlich beide mehr Risiko gewünscht auf dem Transfermarkt, insbesondere im Winter. Auch da können wir dann schon mal mit Blick auf die kommende Saison gehen. Wahrscheinlich fühlt sich's für euch wie ein leicht negativ angestrichenes Ist gleich an. Und wahrscheinlich ist es das auch am Ende.
Ja, ich habe wirklich mein ganzes Pamphlet zusammengestellt. Das sind 2 DIN-A4-Seiten, wo ich wirklich einfach alles rausgerechnet habe, was die Probleme waren. Es ist wirklich Wahnsinn. Also es gibt ein paar Dinge, die auf jeden Fall klar sind, die man benennen muss. Verletzungen, du hast es gesagt, das hat Mikla Tetam übrigens auch gesagt. Es gibt 2 Dinge, die sie verbessern müssen. Erstens, Verletzungen minimieren im Sinne von, die besten Spieler müssen zu jedem Zeitpunkt verfügbar sein. Das ist Punkt 1, das ist das absolut Wichtigste, das ist die große Überschrift. Und das Zweite ist, und das hatten wir schon mal, das war letztes Jahr war der Ausreißer, das Zweite war Karten vermeiden. 11 Spieler auf dem Feld behalten, über 38 Spiele. Es hatten 6 Platzverweise in dieser Saison. Du hast alle 6 Spiele dadurch absolut negativ beeinflusst und hattest wirklich Pech in manchen Dingen. Das ist einfach nicht gut genug. Dazu kommen solche Dinge, dass sie hatte die beste Defensive, trotzdem haben sie sehr, sehr häufig aus wenig viel kassiert. Die Offensive hat nachgelassen, da müssen sie besser werden. Sie müssen einfach effizienter werden vorne. Die haben eine Chancenverwertung von 8,8%. Das ist nicht Champions League-like. Es ist katastrophal. Da müssen sie besser werden. Sie müssen klinischer werden vorne im Strafraum. Und dann dürfen sie sich auch nicht mehr so oft Spiele nehmen lassen. Ich habe es auch geschrieben, 18 Punkte liegen lassen in den letzten 11 Spielen. Ich glaube, es müsste dann 13 sein. In den letzten 13 Spielen sein, 21 Punkte insgesamt. Sie haben viele Spiele, sind sie in Führung gegangen, haben sie liegen lassen. Sie haben, glaube ich, die meisten Remis der Liga, oder? 14, ja. Nee, 15, ja. Everton hat noch mehr, zweitmeisten. Es ist sehr und sehr, 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 sehr häufig davon sind sie in Führung gegangen, haben es liegen lassen. Da müssen sie sich verbessern. Sie haben, vorne hast du es gesagt, Standards sind sie ein wenig schlechter geworden, auch weil Gabriel weg ist, kurioserweise seither. Und sie sind hinten offen geworden. Sie haben sehr, sehr viele Standards kassiert. Die meisten Gegentore am Ende waren am Schluss durch Standards. Also es gibt so Situationen, die brauchen auf jeden Fall einen Außenstürmer. Das ist klar, da sind sie dran. Sie brauchen auf jeden Fall einen Mittelstürmer, groß geschrieben, da sind sie dran. Sie brauchen einen Sechser mit Zubimendi und eventuell noch einen Innenverteidiger. Auch da, das sind so die, das wissen sie. Und sie brauchen einen zweiten Torwart. Es werden 5 Transfers werden, bin ich mir ziemlich sicher. Frage ist dann, wer es wird. Aber auf jeden Fall, sie werden wissen, was sie zu tun haben. Sie sind auch schon sehr aggressiv im Markt, was ich höre. Dementsprechend sehr, sehr spannend. Aber die Saison war einfach am Ende, es wirkte wirklich so, als würden sie mit einem Boot irgendwie übers Meer schippern. Und da ist ein Loch, und da ist ein Loch, und da ist ein Loch. Sie haben die Löcher immer wieder geflickt und sie sind am Ende angekommen. Aber ich glaube, keiner wird sich jetzt am Ende denken, das war aber eine schöne Kreuzfahrt, sondern es war wirklich richtig heftig, das Ganze irgendwie über die Zeit zu bekommen und dann am Ende Zweiter zu werden. Und du hast mit Sicherheit natürlich logischerweise dann einfach den ein oder anderen Bogen mit deinem Schiff nicht machen können, den du gerne gemacht hättest. Das wissen wir. Also es war keine komfortable Fahrt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, müssen wir uns. Und dann Ehre, wem Ehre gebührt, dem Meister, dem FC Liverpool. Auch über die haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Das sah jetzt hinten raus so aus, als würde es leicht abebben. Vielleicht war es am Ende dann auch so, 4-mal in Folge nicht mehr gewonnen, aber das haben wir auch schon besprochen. Unterm Strich egal, weil sie den Meistertitel natürlich schon drin hatten. Mohamed Salah hat Historisches erreicht in dieser Saison. Ich glaube, es war noch nie so eindeutig, wer der Spieler des Jahres werden würde. Sowohl bei den Vorlagen als auch bei den Toren. Die Nummer 1, damit den ewigen Rekord zumindest mal eingestellt von Alan Shearer natürlich und Andy Cole, die die gleichen Zahlen hatten in Sachen Torbeteiligung. Irre, haben die mit dominantesten Spieler der Saison gehabt. Mit Ryan Gravenberch, der Wahnsinn war, mit Van Dijk, der eine super, super, super Saison gespielt hat, mit Mohamed Salah, der über all den Dingen geschwebt hat. Und auch ansonsten könnten wir noch, also Trent Alexander-Arnold wird fast gar nicht mehr genannt, aber eine Riesensaison auch gespielt. Und das Ganze mit Arne Slot, der vor der Saison neu gekommen ist. The guy after the guy ist nicht so leicht. Er hat es leicht aussehen lassen. Mit etwas mehr Fortune. Sie sind ausgeschieden gegen einen potenziellen Champions League-Sieger. Würde mich nicht wundern, wenn das am Ende in München dann mit Paris Saint-Germain über die Bühne geht. Eigentlich eine riesen fehlerlose Vorrunde gespielt oder Ligaphase gespielt in der Champions League. Ja, am Ende sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich habe sie mir jetzt ehrlicherweise auch die letzten Wochen gar nicht mehr so angesehen, weil es einfach egal war. Aber mit dem, was ja wahrscheinlich ansteht, vielleicht müssen wir auch da noch 2 Sätze drüber verlieren. Florian Wirtz zum FC Liverpool, das ist sicherlich das alles überragende Thema im Moment. Ich gehe jetzt mal davon aus, du schlägst jetzt nicht die Hände beim Kopf zusammen und sagst, um Gottes Willen, wie könnt ihr denn den holen?
Ja, ich freue mich sehr, weil das ist ein Elite-Talent. Das wird, nach dem, was alle Leute mir sagen, und das ist, was wir alle sehen, wir sind ja nicht blind, einer der besten Fußballer der Welt werden in den nächsten Jahren und, oder zumindest hat er das Potenzial dazu. Deswegen, Hut ab. Also, es ist für die Premier League überragend, es ist für uns im Podcast überragend, es ist für Sky überragend, es ist für alle überragend. Und zeigt auch da mal wieder, ich sag das immer wieder, ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Schlenker, aber Bayern München hat Probleme, einfach solche Spieler dann zu ziehen, weil einfach andere Teams davonlaufen und weil einfach, und das seht ihr ja auch, ihr werdet es ja wissen, warum macht Florian Wirtz das, die Premier League, ich sag das jede Woche wieder und manche lachen und manche sagen, geil, es ist die beste Liga der Welt, Punkt aus, es ist der größte Fußballmarkt der Welt, Punkt aus, und dass man dahin will, ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte irgendwie Liverpool, ich hätte gedacht, also mit Klopp hätte ich gesagt, Sure Shot, der geht dahin. Mit Slot habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob es den dahin zieht im Sinne von, aber es war ziemlich schnell klar, er will genau das machen. Und Hut ab, weil es ist ein perfektes System für ihn. Es funktioniert in diesem Verein alles, die haben einen klaren Plan. Es gibt wenig Dinge, die Liverpool lösen muss und an den Dingen sind sie dran. Neuer Rechtsverteidiger sind sie dran, bla 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 bla. Also sie haben ein paar Dinge, an denen müssen sie besser werden, aber das wissen sie. Es ist ein sehr gut aufgestellter Verein insgesamt, sieht man ja. Und deswegen, er tut sehr, sehr gut daran, das zu tun. Bei City hätte er wahrscheinlich eher Probleme, weil da ja gerade was umgerissen wird. Da kommt er in ein bestehendes System rein. Und zeigt mal wieder, wie groß Liverpool ist, zeigt mal wieder, wie groß die Premier League ist und zeigt mal wieder, wie sehr sich manchmal die deutschen Medien die Bundesliga überhöhen. Es ist einfach, also überleg mal, der größte deutsche Verein Bayern München ist ziemlich schnell raus, weil einfach er sagt, ich will in die Premier League, ich will zu Liverpool. Das sagt eine Menge.
Ja, ist so. Ich bin sehr gespannt. Also soll ja vielleicht auch noch Frimpong kommen, ob das eine Systemumstellung zur Folge hätte. Ich behaupte, dass man jetzt nochmal ganz anders, also wenn Wirtz kommt, ganz anders über David Núñez überlegen könnte, weil stell dir mal vor, Wirtz schickt Núñez. Not too bad. Ich freue mich auch. Ist ein perfekter Deal. Ist, glaube ich, auch für die Premier League hierzulande wahnsinnig wichtig. Das war sie, die Saison 2024-25. Wir werden nochmal mit den Saison-Awards kommen. Die Nominierungen stehen schon. Die werden dann hoffentlich in den nächsten paar Stunden oder Tagen online gehen, damit, wie immer, ihr auch mit abstimmen könnt. Da werden wir dann auch nochmal auf den sozialen Netzwerken dazu aufrufen, dass das passiert. Das heißt, ihr solltet uns folgen und auch ansonsten überall ein Like dalassen. Ihr wisst ja, alles, was man halt dem Algorithmus Gott so hinwerfen muss, damit er nicht ausdürrt. Bevor wir zumachen, die Saison aber völlig zumachen und vielleicht auch noch zwei, drei Sätze über die Saison als solche verlieren, müssen wir den letzten Premier Leagueisten für die kommende Saison noch willkommen heißen. Leeds und Burnley, da haben wir ja schon Worte drüber verloren, aber, und das dürfen wir ganz besonders glücklich dann auch hier verkünden, ihr werdet es eh schon mitbekommen haben und hoffentlich auch das Spiel gesehen haben, aber das EFL-Recht ist für das kommende Jahr, für die kommende Saison auf Sky, das heißt, es werden Championship-Spiele gezeigt und logischerweise auch dann die Playoffs, also das sogenannte Richest Game in Football, und das hast du jetzt am Samstag war es übertragen, und Sunderland ist zurück in der Premier League, das erste Mal, ich glaube seit 16, 17, ich habe damals die in die zweite Liga noch mitbegleitet, das war bodenlos, mal sehen, wie es jetzt wird.
Ich habe die dritte Liga mitbegleitet, ich hatte sie in der dritten Liga gegen Portsmouth. Es ist überragend, ja.
Der dritte Liga, ich hatte sie auch in der, hatte das League One Finale seinerzeit, aber damals Premier League, David Moyes. Falls ihr euch nochmal gerne in diese Zeit zurückbeamen wollt, der Podcast ist noch drin. Wir haben mal mit Jan Kirchhoff, der ja in dieser Saison da war bei Sunderland, über diese Saison gesprochen. Das ist einer der, wie ich finde, bis heute unterhaltsamsten Podcasts. Liebe Grüße an David Moyes.
Überragend. Ja, ich auch da nehme euch mit, also EFL-Recht, ihr habt es ja mitbekommen, EFL Cup heißt das heißt alle Ligen, vierte, dritte, zweite, und auch dieser Unterklassen-Cup, also der zwischen den vierten und dritten Ligen ausgetragen wird, theoretisch, wie viel da jetzt gezeigt wird, das weiß ich nicht, ich bin nicht Programmchef, bitte schreibt mir da auch nicht mehr an, weil ich es einfach nicht weiß, das ist nicht unser Job, das Recht ist noch nicht lange im Haus, das heißt, das wird jetzt erst einmal alles ausklamüsert, wann, wo, wie haben wir Kapazitäten und so weiter und so fort. Das heißt, bitte da Nachsicht, das wird irgendwann mal passieren. Wir sind einfach nur sehr, sehr stolz und froh, dass es geklappt hat, noch mit diesem Spiel, weil wir wollten mit einem Bang starten und das ist uns, glaube ich, gelungen. Ja, zum Spiel. Sunderland, können wir ganz kurz auch, ich mach's ganz kurz. Sheffield am Anfang besser, hätten den Wiederaufstieg schaffen wollen, in Führung gegangen, dann Abseitstor nicht gegeben, richtigerweise. Und in der zweiten Hälfte Sunderland dann einfach zurückgekommen, herausragend. Ich muss echt sagen, ich habe irgendwie auf Sunderland gehofft, weil natürlich die geilere Geschichte ist, brauchen wir gar nicht reden. Sunderland Till I Die ist auf jeden Fall auf Wiedervorlage in der Sommerpause. Ich muss mir das nochmal anschauen. Hab's natürlich jetzt vor diesem Spiel nicht mehr geschafft, weil auch das, dann seht ihr nämlich mal, wie heiß das gestrickt war. Das Spiel war am Samstag und ich wurde am Donnerstag angerufen. Nee, am Mittwoch, glaube ich, oder? Mittwoch, glaube ich. Ich glaube, oder Mittwoch. Nee, am Donnerstag. Ich bin am Donnerstag angerufen worden. Kannst du am Samstag dieses Spiel machen? Ich habe schon gesehen, dass mein Chef mich 13 Mal angerufen hat. Hey, und ich dachte schon, hey, was ist los? Irgendwas Schlimmes. Kannst du dieses Spiel machen? Wir ziehen es durch. Ich so, ja, okay, cool, Wahnsinn. Hab dann natürlich gleich auch mit Kollegen aus Sunderland telefoniert. Ja, und war einfach nur beeindruckend. Ich glaube, ich bin noch nie so häufig positiv erwähnt worden in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Das hat mich mega gefreut, weil es einfach geil war. Ich glaube, Uli sagt immer, solche Spiele kann man gar nicht versauen. Und er hat recht, weil du musst einfach aus dem Sattel gehen. Wembley, Sunderland, Sheffield, dieser Spielfilm, die Zuschauer, die Atmosphäre, dieser Samstag, der schon so irgendwie wabernd war vom Wetter her und so, es war alles dafür hergerichtet, und deswegen Gratulation an Sunderland. Klar, die waren irgendwie Außenseiter, irgendwo aber auch nicht, und ich freue mich sehr, dass sie dabei sind, weil auch da wieder an uns gedacht, an Sky gedacht, ich glaube, Sunderland wird ein paar Leute hervorlocken, bin ich mir ziemlich sicher, und ich freue mich sehr, die in der Premier League begleiten zu dürfen, bin sehr begeistert, dass sie das geschafft haben, und war danach wirklich auch durch, meine Stimme war komplett am Eimer, im Eimer, weil ich natürlich wieder gebrüllt habe wie ein Gestörter, aber ja, es hat mich einfach mitgerissen, es war einfach eins der geilsten Spiele, und daran werde ich mich mein Leben lang erinnern, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das so sein wird.
Das war sie dann, die Saison 2024-25. Ich habe schon mal ganz kurz gesagt, wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Bei uns passiert ja ein bisschen was in Sachen Podcasts, das haben wir, glaube ich, schon mal kurz angedeutet. Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht ganz genau, wie es weitergeht, nur dass es weitergeht. Da halten wir euch aber selbstverständlich auch auf dem Laufenden. Und wir kommen, wie gehabt, mit eben der Saison-Awards-Folge. Ich habe die Nominierten schon hingelegt, die ich jetzt mal so habe. Ich will jetzt noch nicht den Disclaimer starten, das machen wir dann nächstes Mal, wenn es soweit ist, weil es wird sicherlich ganz viel Empörung geben über die Nominierten, aber irgendwelche müssen wir ja nehmen bei den insbesondere negativen Kategorien. Du wirst die noch überarbeiten, wenn dir noch was auffällt, jemanden dazu zu nehmen ist und so weiter, dann kannst du das gerne machen. Ansonsten kriegen das die Kollegen von Sky, dann geht's in den Workflow und dann hören wir uns nächste Woche nochmal wieder. Und ansonsten, glaube ich, können wir euch dann, gibt's noch irgendwas Englisches in der Saison? Eigentlich nicht, ne?
Nee.
Champions League hat keiner mehr mit was zu, ja doch, Chelsea am Mittwoch. Chelsea, natürlich. Ja, viel Spaß dabei. Gehen wir mal alle von aus, das wird funktionieren. Also ich zumindest gehe irgendwie davon aus, wird funktionieren. Es sei denn, Anthony kommt ums Eck.
Gegen wen spielt ihr überhaupt?
Real Betis.
Ah ja, Betis, okay. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du mal, wie letzten Wochen raus war aus europäischen Wettbewerben. Nur noch national gedacht.
Ja, und ansonsten, also ich finde, das sage ich gerne nochmal, das war eine Saison, ich habe an manchen Stellen gelesen, langweilig, kann ich nicht teilen. Ich kann mich lange nicht erinnern an eine nationale Ligasaison, in der Dinge passiert sind, die ich never ever auch nur im Ansatz so gesehen hätte.
Ja.
Nottingham, Manchester City, die Ausgänge in den Cup-Wettbewerben, es ist sowieso irgendwie sowas wie das Jahr der Underdogs, was dem Sport, glaube ich, insgesamt sehr gut tut. Auch das Finale, das es ja jetzt in der Champions League gibt, ist ja erstmal eins, auf das man, glaube ich, nicht direkt so gekommen wäre, ist jetzt auch nicht ein Monster, also ist jetzt keine, ne, aber also das sind jetzt nicht die zwei Mannschaften, die alle genannt hätten, wahrscheinlich direkt.
Ja,
rundum positiv.
Ich glaube, also so kleinen Wrap-up mache ich jetzt noch, weil also das ist mir schon nochmal wichtig zu sagen. Also erstens, ich glaube, wir haben selten so viele große Mannschaften gesehen, die gestolpert sind. Dass Manchester United so tief fällt, dass Tottenham so tief fällt, ist unglaublich. Hätte ich niemals gedacht. Das heißt, das sind schon mal die absoluten Oberausreißer und Symptome, die da gezeigt werden. Aber City hatte Probleme, Arsenal hatte große Probleme, Chelsea hatte große Probleme. Und zwar, ich finde, und zwar wirklich jetzt nicht nur so, dass sie mal eine Phase haben von 3-4 Spielen, wo es nicht so läuft, sondern es waren wirklich längere Phasen, in denen man wirklich Besorgnis hatte, dass irgendwas passieren könnte. Nottingham am Schluss, Brighton eine Klatsche bekommen und so weiter und so fort. Also das hat man schon gemerkt. Und ich glaube, und da sind wir jetzt beim Punkt, super viele Verletzungen. Also es war nie da gewesen, glaube ich, dass so viele Verletzungen, so viele Stars verletzt waren. Das war, glaube ich, nie da gewesen. Und das ist noch ein Punkt, der mir wichtig war, dass man sieht, dass es einfach zu viel wird. Bei allem Respekt, wir verdienen unser Geld mit. Je mehr Spiele, umso mehr Einsätze bekomme ich, umso mehr Geld verdiene ich. Aber das ist für die Spieler nicht gut. Und dann gibt's noch eine Sache, die mir auch wichtig ist. Auch da, glaube ich, das haben wir selten gesehen, dass so viele große Schiedsrichter in Anführungszeichen degradiert worden sind in der Premier League. Michael Oliver, der langsam runtergereicht worden ist. Anthony Taylor ist unglaublich, ist, glaube ich, nie da gewesen. So viele falsche Schiedsrichterentscheidungen, so viele Fehler habe ich selten gesehen. Ich habe immer die Fahne hochgehalten für die Engländer machen es besser, weil die irgendwie entspannter sind. Es ist in dieser Saison genau das Gegenteil gewesen. Also die deutschen Schiedsrichter haben einen Schritt nach vorne gemacht. Nur jetzt mal dieser Vergleich. Die englischen Schiedsrichter haben sich so blamiert, in Anführungszeichen, wie schon Jahre nicht mehr. Es war mit Abstand die schwächste Saison, die ich jemals erlebt habe mit Schiedsrichterentscheidungen und auch mit Fragezeichen auf dem Kopf, wo ich mir dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Und es gibt ja so oft Entschuldigungen, musste die FA, glaube ich, auch noch nie schreiben. Also das sind so die Dinge, die mir bleiben. Auf der einen Seite Drama, das ja irgendwie gut ist, weil Ups and Downs, Wahnsinn, und trotzdem haben wir am Ende den schwächsten Meister seit Jahren, weil es halt einfach bei allen Mannschaften so war, dass es Ups and Downs gab. Das zeigt halt auch schon mal, was in dieser Saison drin war. Ja, du sagst, Uli, vielleicht dass Leute sagen, es ist eine langweilige Saison gewesen. Ich fand eben genau das nicht, weil du hast eben so viele du kannst ja über jedes Team eine Geschichte erzählen. Liverpool kannst du eine Geschichte erzählen, du kannst über Arsenal, diese Ups and Downs, City, die kompletten Downfall, Chelsea, wow, unglaublich, dann aber der Downfall, Newcastle am Anfang nicht gut, Aston Villa am Schluss jetzt dann nicht mehr nochmal angezogen, trotzdem nicht geschafft, Forest, die Überraschung, Brighton, Ups and Downs, für Fabian Hürzel erste Saison, Bournemouth dann am Schluss nochmal abgefallen, okay, aber richtig überzeugt, klasse Überraschung gewesen, Brentford hat sich stabilisiert, Fulham hat alle genervt, Palace hat einen Titel geholt, musste mal überlegen, Everton mit David Moyes, dann letzte Saison, West Ham Katastrophe, Lopetegui, neue Ausrichtung, Graham Potter, United, Europa League Finale gestanden, katastrophales Ending auf Rang 15, die Wolves haben es geschafft, haben sich wieder hochgezogen, unglaublich, nachdem die weg waren, Tottenham, katastrophale Saison, ein Platz über dem Strich, trotzdem Europa League gewonnen. Die Aufsteiger Leicester, keine Chance gehabt, dachten alle, die hätten eine Chance. Ipswich war lang dabei. Southampton, einer der schwächsten Absteiger ever. Jetzt habe ich jedes Team einmal erwähnt. Es war in jedem Team was drin. Und da kann mir keiner erzählen, dass das langweilig war. Bei Gott nicht. Ja, klar, oben war es vielleicht jetzt nicht mehr so spannend, dass irgendwie vier Teams um den Titel spielen. Aber dafür haben fünf Teams oder sechs Teams um die Champions-League-Ränge gespielt. Also langweilig war es mir persönlich überhaupt nicht. Verletzungen gab's, Schiedsrichtergeschichten gab's, Transfers waren ein bisschen weniger, vielleicht wird das wieder ein bisschen mehr. Insgesamt fand ich das eine super vielseitige Saison. Vielleicht nicht die, werden andere Saisons in die Geschichte eingehen, weil das Meisterrennen, das ist ja dann immer so ein Ding, ja, das Meisterrennen, darauf werden andere blicken, aber wenn du mich fragst, welche Saison hat dem insgesamt mehr Schlagzeilen generiert, boah, glaube ich, hat die schon was zu bieten.
Ja, ich habe das eh schon an mehreren Stellen so gesagt, wenn das eine nationale Saison bringt und letztlich ja auch dann eine internationale irgendwie, dann glaube ich, darf sich niemand beschweren, weil also Langeweile wäre für mich am ehesten, wenn wieder City und Arsenal vorne weg marschiert werden und Liverpool im April rausgegangen wäre und Chelsea ab Februar nichts mehr zu tun gehabt hätte und United halt wieder Sechster wird, wie immer, oder Vierter. Das wäre für mich langweilig gewesen. So ist eine an sich ja zwar offene, aber irgendwie geschlossene Liga nochmal ganz schön durchgeschüttelt worden. Wir haben vieles, vieles, was wir auch dann im Vorschau-Podcast zu besprechen haben. Wir gehen beide wahrscheinlich davon aus, dass diese ersten PSA-Sparmaßnahmen weg sind ab jetzt. Ich bin total gespannt, was nach der Club-WM mit den Vereinen passiert, die teilnehmen dran, etc., etc. Das heißt,
ich glaube
die Leute, die wahrscheinlich am Ende hier dran geblieben sind und dran sind immer, die werden das eh auch nicht so sehen, würde ich jetzt mal tippen, aber das auch nochmal als persönlicher Einblick und dann auch irgendwie Ausblick für das, was ansteht in der kommenden Saison. Wie gesagt, wir werden euch noch einmal nächste Woche mit einem Podcast dann aufwarten, indem wir die Saison-Awards küren, individuell, aber auch dann, was die Mannschaften kollektiv betrifft. Auch da werden wir sicherlich nochmal das ein oder andere erzählen, wie es war und so weiter. Wollen wir es gar nicht künstlich in die Länge ziehen für heute, sondern verabschieden die Saison 2024-25 ein vorletztes Mal sozusagen.
Genau. Rasiert euch unten rum. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche dann noch ein letztes Mal. Und es gibt das vorletzte Mal in diesem Sommer. Ein Cheers.